ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Jakob Schwertfeger. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Hören Sie mich gut, ist das okay so?
Ja.
Okay, gut. Meine letzte Frage wäre, egal, nee, Sie sagen die Themen gar nicht vorher. Ach, Sie machen das schon, ich muss Ihnen hier. Und ich nehme an, wir schnacken ja eh irgendwie über Comedy, übers Buch, über Lesungen, über...
Genau.
Audiothek ist ja ziemlich lang, ne?
Ja.
Ich habe Zeit.
Ist total schön.
Wow.
Und in den allermeisten Fällen ist es auch schön.
Ist es auch schön,
so viel Zeit zu haben.
Ja, verstehe ich. Ich überlege gerade mal, wie ich mir das hier dann am gemütlichsten... So ist doch gut.
So. Gemütliche Sofastimmung, Sesselstimmung.
Ja.
Ist gut. Dann geht's los. Es wird heute wahrscheinlich auch um Pissoir gehen, aber keine Bange, sie erwartet jetzt keine unappetitliche Sendung mit Jakob Schwertfeger. Und ja, der Mann ist nicht nur ein Unikum, sondern auch Gangster-Rapper, aber auch hier müssen Sie sich jetzt nicht fürchten, denn Jakob Schwertfeger ist vor allem und am allerbesten Kunstcomedian. Ja, kann man machen. Und wenn man Jakob Schwertfeger auf der Bühne erlebt oder im Fernsehen, weiß man auch, schön, dass es endlich mal einer macht, Kunstcomedian zu sein und Freude ins Museum bringt. Und gleich auch in diesem Podcast hier für die ARD Audiothek, davon gehe ich jedenfalls aus. Hallo und herzlich willkommen, Jakob Schwertfeger.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Und jetzt sind wir ein paar Sekunden drin und ich bin das erste Mal enttäuscht, weil ich gedacht habe, jetzt wird er doch irgendwas von Knuffi sagen, aber ich falle offenbar nicht unter die Knuffi.
Ach so, stimmt, das sage ich auf der Bühne.
Unter die Knuffi-Kategorie.
Auf der Bühne begrüße ich die Leute immer mit Nahe Knuffis. Einfach, weil ich es schön finde, dass im Publikum auch immer wieder Leute sind, die natürlich deutlich älter als ich sind und dass ich einfach in der Lage bin, mit einem Mikro die Knuffi zu nennen und die nichts dagegen machen können. Finde ich einfach lustig.
Ich habe mich gewundert, er macht das immer. Klar, wie kommt man auf die Idee? Menschen, im Zweifelsfalle, die alle älter sind, Knuffi zu nennen?
Keine Ahnung, ich habe das irgendwann einmal gemacht und dann fand ich es lustig und irgendwie bin ich dabei geblieben.
Aber Sie haben jetzt nicht bei mir an Knuffi gedacht. So, eigentlich schade. Und wenn wir schon bei diesen, wie sind Sie darauf gekommen, Fragen sind, wie sind Sie darauf gekommen, aus Kunst und Comedy, Kunst Comedy zu machen?
Also ich glaube, die kurze Antwort wäre, ich habe einfach meine beiden Leidenschaften zusammengebracht. Also ich interessiere mich seit 20 Jahren wahnsinnig für Kunst. Also ich meine, ich habe Kunstgeschichte studiert. Ich habe wirklich mit 15 angefangen, mich für Kunst zu begeistern, bin voll viel ins Museum gegangen. Ich weiß noch, da habe ich mich jedes Mal so gefreut, wenn ich in Hannover, da bin ich aufgewachsen, im Sprengelmuseum war. Und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich mir ein Buch über eine neue Epoche gekauft. Und ich meine,
mit 15?
Ja, mit 16, 17 vielleicht. Ja, also das aber klingt, als hätte ich nicht viele Freunde gehabt. Aber
ja, genau.
Freunde, ich weiß. und so ging das dann weiter. Und dann, ich meine, ich stehe jetzt seit 12 Jahren auf der Bühne. Humor war für mich immer wichtig. Also ich glaube auch so ein bisschen, auch vielleicht als eine Art Persönlichkeitszug. So, ne? Ich finde, man hat so ein bisschen die Wahl im Leben, nehme ich alles ernst oder nehme ich es mit Humor? Und ich habe mich immer oft für Humor entschieden. Und
ist dann nicht so diese Reaktion auf irgendwelche Erlebnisse in der Schule, die nehmen mich nicht ernst, also mache ich lieber einen Klassenkasper?
Ich glaube, ich war schon ein bisschen der Klassenclown in der Schule, aber ich wurde auch ernst genommen. Also ich war so die Mischung aus Streber und der, über den man irgendwie auch lacht. Also
das ist schon eher selten.
Das ist, glaube ich, eher selten, so wie Leute, die Kunstcomedy machen.
Genau.
Ja, genau. Und dann war es so, dass ich im Museum gearbeitet habe und dann stand ich aber parallel immer auf Bühnen, so 2-3 Mal die Woche, immer nach Feierabend. Und irgendwann habe ich immer mehr Leute kennengelernt im Backstage, die davon leben konnten. Und das war für mich völlig absurd, dass ich dachte, wow, was? Von diesem coolen Gefühl und diesem ganzen Ding auf der Bühne kannst du leben? Und je mehr Leute man kennenlernt, die das können, desto mehr wächst dann in einem auch so ein Hunger zu denken, boah, das will ich auch. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ey, ich will Fulltime Comedy machen. Und dann stehst du relativ schnell auch vor der Frage, ja, okay, aber was macht mich jetzt besonders? Also, was hebt mich ab? Mhm. Und dann war es so, dass
Sie sind ja nicht der erste Comedian.
Genau, auf jeden Fall bin ich nicht der erste Comedian, aber ich bin der erste Kunstcomedian, weil das habe ich mir selber ausgedacht. Mhm. Und dann dachte ich, naja, ich habe Ahnung von Kunst und irgendwie, meiner Meinung nach, niemand vermittelt Kunst lustig. Niemand nimmt Kunst und sagt, ey, darüber darf man auch Jokes machen. Und da habe ich gedacht, gut, dann mache ich's. Und so habe ich irgendwie Kunst und Comedy zusammengebracht und bin damit weiterhin sehr glücklich.
Ja, merkt man. Und es wirkt nicht wie Sonderling. Ich habe erst gedacht, der Typ, der mit 15 ins Museum rennt und der muss doch irgendwie schräg sein. Vielleicht ist er auch einfach schräg, aber sympathisch schräg. Ja, ich rolle jetzt mal kurz hier runter, weil ich würde dann einfach mal so eine Rubrik machen mit lauter Zitaten und Redensarten. Es gibt ja unendlich viele Zitate und Redensarten über die Kunst, aber da habe ich eins gefunden von einem Menschen, den ich nicht kenne. Nichts ist der Kunst feindlicher als der Witz.
Na, völliger Unfug. Welcher Dulli hat denn das gesagt?
Franz Blei.
Franz Blei. Ja, zu viel Blei offensichtlich konsumiert. Also,
wissen Sie, wer Franz Blei ist?
Nein.
Ich weiß es
auch will's
nicht.
Auch nicht wissen. Ich finde den doof. nein, aber es
ja,
ist so.
Aus Prinzip
also,
schon, ja.
Nichts ist der Kunst ferner als der Witz.
Ja.
Was ist denn das für ein Unfug? Also, das ist so, das sagt, also, Witze sind auch Kunst, da fängt es ja schon mal an. Ne? Also, Witze sind ja eine absolute Kunst für sich. Also, ich finde, ein guter Witz überrascht einen. Das heißt, es muss ein Gedanke sein, der so noch nicht gedacht wurde. Mhm. Weil wenn ich ihn schon kennen würde, würde ich nicht lachen. Er muss mich überraschen. Das heißt, das und das ist ja Kunst. Kunst ist ja neue Wege denken. Da fängt es schon mal an. Und dann ist es doch auch so, sorry, aber also dieser, wie ist der Blei, wie heißt der mit Vornamen? Habe ich sofort wieder verdrängt.
Muss nochmal wieder runterrollen. Franz.
Ja, Franz Blei. Der würde wahrscheinlich auch zu Museen sagen, das sind die heiligen Hallen. Also so, was ist das
nicht?
Was ist das für ein furchtbares Wort? Also das macht doch Leuten so eine Angst vor dem Museum, die heiligen Hallen, das ist keine Kirche. Und das nervt mich so, dass das Zitat steht für alles, was ich nicht mache. Nämlich, ich bin der Meinung, warum lachen Leute nicht im Museum? Es gibt lustige Kunstwerke. Es gibt wirklich lustige Kunstwerke. Und wenn sie nicht lustig sind, dann ist vielleicht der Lebenslauf von einem Künstler oder der Künstlerin lustig gewesen. Oder man darf sich auch einfach über Kunst lustig machen. Ich finde, nur wenn was in goldenen Rahmen hängt, kann ich mich doch darüber lustig machen. Und das heißt ja noch lange nicht, dass ich es nicht mag. Also Leute denken auch manchmal, weil ich Witze über Kunst mache, ich würde mich bösartig über Kunst lustig machen. Aber ich bin so ein bisschen der Meinung, was ich liebe, das neckt sich. Hm. Und das ist wahrscheinlich eine Redensart.
Alles, was ich bisher gehört gesehen habe, ist nie bösartig.
Nee. Ich bemühe mich auch, das nicht zu machen.
Aber Sie reden sich schnell in Rage, wenn ich das jetzt so richtig...
Oh ja.
Franz Blei ist wahrscheinlich schon tot. Der kann sich jetzt nicht wehren, aber...
Ja, nee, doch, das geht richtig schnell bei mir, das stimmt.
Mit 15 ins Museum und dann Bücher gekauft... Und schnell in Rage geredet, das war damals auch schon so. Schwieriges Kind, stelle ich mir vor.
Ja, auf jeden Fall kein leises Kind, ich glaube. Das wird meine Mutter bestätigen können.
Und das ist ja auch gut so. Da ist die Bühne jetzt ja der richtige Platz geworden. Ja. Wenn wir bei diesem Spaßfaktor sind, meine Wahrnehmung ist immer, dass Kunst in den allermeisten Fällen in einem anstrengende Arbeit ist, das irgendwie hervorzubringen. Was auch immer man tut. Und häufig ist es ja für viele, die das machen, auch ein quälender Prozess.
Ja.
Das ist an sich nichts Lustiges.
Das stimmt. Also ich glaube, Kunst ist richtig, richtig viel Arbeit. Also weil ja auch Leute oft denken, keine Ahnung, so ein Van Gogh, der hat seine Bilder einfach runtergedonnert, Genie und Wahnsinn, der war einfach verrückt und der hat das da so schnell. Nein, Van Gogh hat ganz, ganz viele Vorstudien für seine Bilder gemacht. Der kannte sich aus mit Kunst, der war absolut im Diskurs, der wusste, was Phase ist. Mhm. Und dann hat er sich damit auseinandergesetzt und akribisch daran gearbeitet, was Neues zu machen. Und diese Idee, dann trifft einen so ein Geistesblitz und die Muse küsst einen und eigentlich muss man da nur dumm rumsitzen und warten. Das ist in den meisten Fällen völliger Quatsch. Leute, die das behaupten, sind faul. Aber Kunst ist Arbeit. Kunst ist richtig Arbeit. Kunst ist Denkarbeit. Kunst ist, auch das, was ich mache, ne? Ich sitze da auch nicht am Schreibtisch und warte, bis die Idee kommt, sondern ganz ehrlich, ich erzwinge die. Ich sitze 9-to-5 am Schreibtisch, wie jeder normale Mensch im Büro und dann kann mich die Inspiration mal, da drücke ich so lange drauf, bis die kommt. Das ist nicht, also natürlich ist es manchmal so, dann schreibe ich und dann, also wenn es richtig gut ist, dann lache ich über meinen eigenen Witz, weil ich denke, boah, wo kam der Gedanke denn her?
Schön.
Geil. So, dann weiß ich auch, der funktioniert 100% auf der Bühne, weil er so überraschend ist. Aber oft ist es ein knochentrockener Job und das ist es, glaube ich, viel in der Kunst, wobei ich selber dieses Image habe, dass ich manchmal denke, Schreiben ist so eine Denkarbeit, aber wenn ich jetzt malen würde, dann würde ich mich da so drin verlieren und dann bin ich so in den Farben und im Flow und so. Und ich bezweifle, dass das bei den meisten wirklich so ist. Aber also ein bisschen habe ich dieses Image von Kunst trotzdem auch in mir.
Und Sie malen ja auch nicht. Wahrscheinlich aus guten Gründen.
Ja, weil ich es nicht kann. Ich habe es echt mit, so in der Zeit, als ich dann mit 15, 16, 17 viel im Museum war, habe ich auch
gedacht, kann ich auch? Ist das so dieses Ding? Ja, kann ich doch auch.
Ja klar, war so ein bisschen, dass ich dachte, so, jetzt zeige ich der Kunstgeschichte aber mal, was läuft mit 16. Und ich habe Ich habe ein Buch geschrieben letztes Jahr, das heißt, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst. Und für dieses Buch habe ich ein altes Notizbuch von mir rausgesucht, weil ich so dachte, ja, den Satz, das kann ich auch, mag ich nicht, aber ich weiß, dass ich ihn selber oft gedacht habe. Und dann habe ich mit 16 diese Ideen für Kunstwerke aufgeschrieben. Dann habe ich das rausgesucht und ich hoffe, ich krieg's richtig zitiert. Da war meine geniale Idee, die habe ich in dem Notizbuch gefunden, da stand: unscharfes Foto nehmen, Pepperoni draufkleben, Titel: jetzt kann ich scharf sehen. Ja, sehr, und da merkt man aus heutiger Sicht, das war
16.
Das war 16, genau.
Gut. Hacken wir jetzt ab. Ist kein Maler aus ihm geworden, obwohl ihre Vorfahren ja Künstler waren. Also sie hatten zu Hause keinen Rechtfertigungsdruck, als sie gesagt haben, ich will Kunstgeschichte studieren.
Ja, das stimmt total.
Und das macht es auch leichter.
Bin ich total dankbar für, ja. Mhm. Also, dass auf jeden Fall nicht die Haltung geherrscht hat, Kunst ist Quatsch oder Kunst ist sinnlos. Das war überhaupt nicht der Fall, sondern meine Eltern haben mich viel in Museen mitgenommen. Mein Opa war Künstler, das heißt...
Der Uropa doch
der auch. Der Uropa auch, genau. Ja. Das heißt, von beiden hingen Sachen an der Wand. Mein Opa hat mich wie zu seinen Ausstellungseröffnungen mitgenommen ins Atelier. Da weiß ich noch, als kleiner Junge habe ich diese Magazine, wo die ganzen Bilder von ihm standen, die habe ich dann so durchgeguckt und konnte ihn natürlich voll viel fragen. Und wenn ich bei meinen Großeltern war, da hat mir meine Oma oder mein Opa immer einen Stift in die Hand gedrückt. So. Also das war eine total starke Prägung, gar keine Frage.
Und waren die dann enttäuscht, dass der Jakob eben jetzt nicht Künstler wird?
Nee, gar nicht. Sondern die haben sich, glaube ich, gefreut, dass ich Kunstgeschichte studiert habe. Also, dass ich schon dem Thema sehr treu bin. Zufälligerweise, meine Cousine ist schräg gegenüber von mir aufgewachsen. Die hat auch Kunstgeschichte studiert. Also, das würde ich sagen, ist kein Zufall. Und die haben sich total gefreut. Auch weil ich mit meinem Opa mich sehr, sehr intensiv über Kunst unterhalten konnte. Ich weiß noch, da war ich 17, 18. Da meinte er: geh mal in Hannover hier ins Sprengelmuseum, guck dir mal die Ausstellung von Emil Schumacher an. Der wird dir gefallen. Der hat so abstrakt gemalt. Und ich weiß es bis heute noch, ich bin dreimal dann in dieser Ausstellung und das ist bis heute einer meiner absoluten Lieblingskünstler. Das hat mich so geprägt und ich glaube, mein Opa hat sich total gefreut und ich habe ihn jetzt auch ein Bild von ihm in mein Buch eingebaut. Das war so ein kleiner Gruß nach oben.
Der wird es sehen. Er ist ja noch gar nicht so lange tot, wenn ich das
richtig stimmt. Und ich trete viel mit meinem Buch mit... Also ich mache so Leseshows und dann trete ich in Museen viel auf und dann zeige ich immer ein Bild von ihm und denke so: guck mal, jetzt hast du im Wallraf-Richartz-Museum in Köln gehangen, jetzt hast du in der Staatsgalerie in Stuttgart gehangen, überall war jetzt seine Kunst auch. Das ist irgendwie schön.
Schön. Wir grüßen den Opa Schwertfeger. Ja. Und wenn wir dabei sind, hier sprechen jetzt zwei Männer miteinander, so ist es eben. Sie erzählen in ihrem Buch und auf der Bühne von Museumsbesuchen mit ihrem Opa, wie sie das jetzt auch gemacht haben. Sie erzählen von Museumsbesuchen mit Vätern. Mütter, Großmütter kommen eigentlich nie vor.
Doch, meine Mama kommt viel vor.
Die Mama kommt mal vor, aber eher nicht so im Kunstzusammenhang.
Weil meine Mutter auch nicht Kunstgeschichte oder irgendwie jetzt so viel Kunst studiert hätte, aber meine Mutter interessiert sich auch total dafür. Ja. Und meine Oma hat sich auch dafür interessiert. Insofern, also meine Mama kommt ein paar Mal vor. Zum Beispiel, als ich mit der in Frankfurt im Museum für moderne Kunst war und sie mich, da waren wir unten vor den Toiletten, plötzlich hat mich meine Mutter so aufs Armklo
gezerrt. Genau, in die Toilette reingezogen.
Genau, ich habe gedacht, okay. Und dann war in der einen Kabine von der Damentoilette wurde so ein Video projiziert von so einer tanzenden Frau. Das gab es nur auf der Damentoilette, das gab es nicht auf der Herrentoilette. Insofern war ich dankbar, aber hab mir auch so ein bisschen gedacht, boah, was denkt jetzt irgendwie so eine Museumsaufsicht, wenn wir da zusammen vom Klo kommen, so. Also kam niemand.
Sie waren nicht mehr ganz klein.
Nee, genau. Und insofern. aber meine Oma zum Beispiel hat auch immer die Titel für die Kunstwerke meines Opas, die hat sie sich ausgedacht. Und die hat sich auch echt für Kunst interessiert, aber kann sein, dass mein Opa da schon irgendwie dominanter war und sich auch in der Erinnerung ein bisschen dominanter nach vorne geschoben hat.
Also ich bin jetzt nur auf diese Kurve gekommen, weil mir das so plötzlich auffiel und weil ich auch mit Ihnen darüber reden wollte, warum Kunst so eine Männergeschichte ist. Warum ist das so?
Naja, also Patriarchat, ne? Hm. Ich meine, wer hatte die letzten paar tausende Jahre das Sagen auf dieser Welt? Die Frauen waren es nicht. In der Regel, also das ist natürlich ein strukturelles Problem. Ganz klar. Und das hängt ja schon damit zusammen, dass Frauen über Jahrhunderte keine Kunstakademien besuchen durften. Also so gut wie gar nichts. Es gibt vereinzelte Ausnahmen. Einmal hat eine Frau es in England geschafft. Ich meine, das war im 19. Jahrhundert. Die hat sich beworben und ihren Namen abgekürzt, die Initialien. Und dann ist sie genommen worden, weil die Leute dachten, ja gut, safe ist es ein Mann. Und es war aber eine Frau. Und dann wurde die an der Akademie zugelassen.
Die kann was, die ist, ja, genau. Das muss ein Mann also, sein.
Und Frauen wurden immer in diese Mutter-Hausfrauen-Rolle gedrängt über Jahrhunderte. Das Kunst von Frauen wurde nicht ernst genommen, wie runtergeredet wurde. Wenn man sich teilweise mal Kunstkritiken aus dem 19. Jahrhundert noch anschaut, was zur Hölle? Also da wird Frauen im Prinzip attestiert, ja nur Männer können malen, als würde man mit einem Penis malen. Also wirklich völlig albern.
Macht auch einer.
Ja, das stimmt.
Also ich weiß nicht, ob mehrere, heißt der, aber einer macht es.
Ja, Gott, der ist beim Supertalent damit auch aufgetreten. Furchtbar. aber naja, ich meine, man muss sich doch nur mal klar machen, Frauen dürfen in Deutschland erst seit 1919 wählen. So, das beantwortet, glaube ich, auch die Frage, wie ernst Frauen genommen wurden in der Kunst. Und das ist ein riesenstrukturelles Problem, was in gewisser Weise ja bis heute noch besteht. Also wie viele bekannte Künstlerinnen gibt es, wenn man jetzt Leute mal auf der Straße fragt, die sagen alle ja Frida Kahlo. Okay, fair enough. Wer noch? Schwierig.
Heutige ist das anders, würde ich sagen.
Ja, aber auch nicht so viele. Also dafür, dass mittlerweile mehr Frauen an Kunstakademien studieren als Männer, sind die trotzdem in den großen Ausstellungen immer noch unterrepräsentiert. Ändert sich langsam, ist auch cool. Mhm. Und immer mehr Frauen auch aus den vorigen Jahrhunderten werden jetzt aus den Depots geholt und man merkt, oh, die konnten ja doch malen.
Da ist was.
Aber das ist ein ernsthaftes Problem. Und da habe ich mich auch viel mit auseinandergesetzt. Da habe ich ehrlich gesagt auch viel gelernt bei der Recherche für die Bühne und für mein Buch, weil ich an der Uni noch mit so einem rein männlichen Kanon auch ausgebildet wurde. Also das kam ehrlich gesagt für mich dann erst nach der Uni, dass ich so dachte, stimmt, da ist doch total was im Argen. Dass es so Künstlerinnen gibt wie Gentileschi, kennt kein Mensch, also wenige, irre Malerin.
Rosalba Carriera.
Genau.
Hängt in Dresden ganz viel.
Ja, ganz tolle Malerin.
Ist auch eine so ein ganz seltenes Beispiel von einer Frau, die sich einfach durchgesetzt hat.
Genau. Aber es ist eben ein seltenes Beispiel und auch, glaube ich, die hat teilweise auch ihre Bilder teurer verkauft als die Männer, was zu der Zeit wirklich krass war. Aber ist, finde ich, auch etwas, was ich total spannend finde, weil ich da selber ganz viel lerne und entdecke. Und das macht mir total Spaß.
Also wenn man ein bisschen was über strukturelle Benachteiligung der Frauen in der Weltgeschichte lernen will, muss man sich nur die Kunstgeschichte angucken. Besser geht's eigentlich nicht.
Ich glaube,
wenn
ja.
Wenn man das lernen will.
Ja, weil in der Kunst schlägt sich, die Kunst ist ja irgendwie ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ja. Und natürlich schlägt sich da auch das dann nieder. Und man sieht es vielleicht weniger in den Bildern selbst, muss man mal ehrlich sagen. Ne? Die haben alle irgendwie Porträts gemalt oder so. Oder alle irgendwelche Jesus-Szenen. Aber interessant ist dann halt, wer hat's gemalt. Und warum?
Genau. Jetzt haben wir Viertelstunde miteinander geredet und das zweite Mal hat sich Jakob Schwertfeger in Rage geredet. Das geht schnell offenbar. Ja. Sie sind ein fleißiger Typ, meine ich. Sie touren mit zwei Programmen. Sie produzieren Podcasts, künstlerisch wertvoll. Es gibt eine tolle Fernsehreihe. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich mag die drei Folgen, die es da bis jetzt gibt. Hoffentlich gibt es bald mal mehr, sage ich jetzt mal, an alle, die Budgets verwalten. Ja. Und Sie sind natürlich auf Tour mit Ihren Programmen. Warum machen Sie das alles?
Ich glaube, weil es mir Spaß macht. Also ich habe irgendwie, letztens habe ich das so gedacht, als ich im Museum gekündigt habe, habe ich mir meinen Job, den ich jetzt mache, einfach ausgedacht. Also den hat es ja nicht gegeben. So, ich habe mir meinen Job einfach geschaffen und ich habe den irgendwie um meine Interessen drum gebaut. Und deswegen macht mir das einfach richtig, richtig Spaß. Also ich glaube, das Einzige an meinem Job, was ich anstrengend finde, ist Steuer und Social Media. So, ansonsten macht mir wirklich alles durch die Bank eigentlich Spaß. Ja gut, und das viele Zugfahren ist auch anstrengend. Aber warum mache ich das? Ich glaube, weil ich das Gefühl habe, da wirklich was sagen zu können und auch was anders machen zu können, weil mich das... Ich versuche mich jetzt nicht nochmal in der Rage zu reden.
Von mir aus gerne. Aber dann merkt man, dass es Ihnen wichtig ist.
Aber dieses, wie elitär Kunst behandelt wird und wie abgehoben oft so kunsthistorische Texte sind und so, ey, das kotzt mich wirklich ernsthaft an. Und auch diese Abwehrhaltung, die viele Leute bei Kunst haben, das finde ich so schade. Also manchmal habe ich wirklich, wenn ich so im Museum stehe und dann lese ich so einen unnötig hochgestochenen Text, den man auch völlig normal schreiben könnte. Letztens war ich in einem Museum, da stand, das Bild ist diaphan.
Was ist Diaphragm?
Ja, was zur Hölle, habe ich auch gedacht, musste ich nachgucken. Heißt so durchscheinend. Ah. Ja, dann schreib das doch. Durchscheinend ist doch kein Wort, was dich dumm erscheinen lässt. Vollkommen albern. Ein anderes Museum macht Werbung, ja, noch 200 Meter per pedes. Wo ich so denke, per pedes, ich hab's verstanden, weil ich ein Latinum hab. Das heißt zu Fuß. Ey, wenn du noch nicht mehr in der Lage bist, deiner Zielgruppe zu sagen, 200 Meter zu Fuß, dann bist du,
agierst
an der Zielgruppe vorbei. Ja. So. Und das sind einfach so Sachen, da stehe ich und kann das nicht fassen und denke, da habe ich wirklich das Gefühl, Leute tun der Kunst weh. Leute tun der Kunst weh, sie tun der Kunst nichts Gutes, weil sie die schlimmsten Vorurteile, die Menschen über Kunst haben, auch noch bestätigen. Und da habe ich das Gefühl, vielleicht einen Unterschied machen zu können, darüber unterhaltsam zu reden, lustig zu reden, Funfacts rauszusuchen, auf Augenhöhe zu sprechen, Alltagsbeispiele zu finden, dass Leute checken, ah, das hat was mit meinem Leben zu tun. Kunst ist nichts, was nur in Museen stattfindet und in irgendwelchen geistig höher stehenden Sphären sich befindet. Nein, Kunst hat mit unserem Leben unfassbar viel zu tun. Und ich glaube, das sehe ich so ein bisschen als meine Mission, dass Leuten näher zu bringen und vor allen Dingen aber lustig zu machen, dass du Bock drauf hast, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber in der Schule fand ich die Lehrerinnen und Lehrer immer am coolsten, die für ihr Fach gebrannt haben, wo du gemerkt hast, die wollen nicht nur verbeamtet werden, sondern die haben ernsthaft Bock auf dieses Fach und die Humor hatten. Und so ein bisschen versuche ich es auch, genau das zu machen. Und boah, warum mache ich es? Ja, weil ich Kunst liebe und weil ich Humor liebe und weil ich finde, das macht sonst niemand.
Schön. Jakob Schwartfeger ist zu Gast. Der Kunstkomedian, der erste und bis jetzt einzige Kunstkomedian. Wer weiß, wann es einer nachmacht, einer oder eine. Wie oft müssen Sie sich dafür rechtfertigen, dass Sie das tun, dass Sie diesen Zugang wählen und nicht, wie war das schöne Wort, diaphan, unentwegt benutzen?
Wie oft muss ich mich dafür rechtfertigen? Ach, gar nicht so viel, weil das eigentlich bisher ganz gut angenommen wird. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit jetzt so vielen Leuten auf den Schlips trete, sondern eher das Gefühl, dass sogar auch viele Leute vom Fach so sagen, ach cool, das ist ja ein völlig anderer Zugang. So, keine Ahnung, wenn wir über abstrakte Malerei reden und dann kann man jetzt über All-Over-Struktur, über gestische Abstraktion und sowas reden, was kein Mensch versteht. Oder ich sag, naja, am Ende ist abstrakter Expressionismus, wo es um, da hat teilweise Jackson Pollock, Lee Krasner, die haben Farbe genommen und auf die Leinwand geschmissen, so drauf gedrippt und mit dem ganzen Körper gemalt, dass ich sag, naja, ein bisschen ist das eigentlich wie das Nike-Logo. Dieser Swoosh, der auf allen Schuhen und T-Shirts ist, weil der stellt ja auch nichts dar. Dieser Nike-Swoosh, der ist ja, der soll ja Energie und Dynamik.
Energie
das soll
und
ja
Dynamik.
So, genau. Ja, und so ist es mit den Bildern auch.
Ja.
Und solche, oder keine Ahnung, geometrische Abstraktion, ne? Das ist dann so sehr eckig, das ist dreieckig, viereckig und so weiter. Das sind halt, da wird halt Kunst sehr auf Formen reduziert. Und dass ich sage, naja, guck mal, das ist wie ein Fischstäbchen. So, also ich meine, sorry, aber also Fischstäbchen sind ja unfassbar abstrakt. So, wir nehmen
weit
diese
weg
bunten,
vom Fisch.
Ja. Genau, wir nehmen diese bunten, schillernden, verrückten Tiere und machen daraus einen Quader. So, was? Das ist ja völlig absurd.
Damit man ja nicht mehr daran denkt, dass das ein totes Tier ist.
Ganz genau. Man abstrahiert dieses Tier maximal. Und da sehe ich meine Arbeit, mich hinzusetzen und über so einen Vergleich, da denke ich Wochen drüber nach, ne? Also der kommt mir jetzt nicht einfach so, dann denke ich Ewigkeiten, oh Gott, was gibt es im Alltag, was super abstrakt ist und man realisiert aber nicht, dass es das ist und irgendwann kommt mir der Gedanke, ah, Fischstäbchen. Und dann sitze ich da an meinem Schreibtisch und freue mir einen Ast ab.
Als ich das gelesen habe, habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich gedacht habe, was für ein schöner Vergleich. Wäre ich niemals drauf gekommen, hat mich sehr gefreut.
Danke, das freut mich sehr.
Das Fischstäbchen, essen Sie oft Fischstäbchen?
Ich mag Fischstäbchen gar nicht. Ich hab's, jetzt ist ja gerade so über den Bahnhöfen so Captain Igloo-Werbung, die so voll auf die Nostalgie setzen, so, oh, Captain Igloo, Fischstäbchen, das fühlt sich an wie zu Hause. Denke ich, ja, meiner Kindheit habe ich es gegessen. Da hab ich,
nee.
So viel letztens mal habe ich vegane Fischstäbchen gegessen, die waren ziemlich gut.
Ich meine, isst man das nicht überhaupt wegen der Panade und weil so Fett und das Gebraten und so, was da drin ist, ist eigentlich wurscht.
Ja, ich glaube auch irgendwie, der Fischstäbchenkonsum nimmt meiner Theorie nach über 30 sukzessive ab. Wage ich jetzt mal so die These aufzustellen.
Weil man dann meint, man muss jetzt Fisch essen, den richtigen.
So.
Das ist dann wie mit dem Kunstsprech. Da meint irgendwann, man muss jetzt diaphan sagen können.
Ja, aber ich habe ja auch eben sukzessive gesagt. Also sowas rutscht mir ja auch raus. Ne? Da muss man auch ganz ehrlich sagen, ich bin selbst nicht besser. Also ich habe vor kurzem, als dann mein Buch draußen war, habe ich mich so erinnert, dass ich wirklich jahrelang dachte, ich kann nicht schreiben. Ich dachte, ich kann nicht schreiben. Weil im Museum hatte ich oft das Gefühl, oh, also da habe ich in der Kunstpädagogik gearbeitet, oh, meine Texte, das ist irgendwie, Und dann habe ich die nochmal gelesen, ein paar sind online, und habe gedacht, ja, das stimmt, die sind richtig scheiße. Die sind richtig schlecht. Da habe ich über Erwin Wurm geschrieben, Künstler, die heißen One-Minute-Sculptures. Da können die Leute im Museum, das Publikum, in Posen begeben, wie zum Beispiel den Kopf in den Mülleimer stecken oder auf irgendeiner Latte balancieren. Eigentlich ziemlich lustige Arbeiten, lustige Idee. Und ich habe darüber so humorlos geschrieben. Ich habe das gelesen und dachte, wow. Also das muss man erstmal schaffen, diese lustige Arbeit so trocken zu verpacken. Also ich meine, so habe ich selber noch vor 6, 7 Jahren geschrieben. Das heißt, ich weiß, wo ich herkomme. Und deswegen bemühe ich mich, es anders zu machen.
Mhm. War das eine Inspiration, eine Idee oder... Damals haben Sie ja nicht diesen Text gelesen und gedacht, ey Jakob, wie blöde ist das denn?
Nee, da hat natürlich auch viel meine Agentin Susanne Herbert mit zu tun, die mich auch mit an die Hand genommen hat.
Sie hatten da schon eine Agentin, weil Sie als Comedian schon unterwegs waren und als Rapper.
Genau,
unterwegs
als Rapper.
Und als Poetry Slammer.
Sie wusste nicht, dass ich rappe, als sie mich unter Vertrag genommen hat. Das ist definitiv so. Das kam erst danach. Sie meinte, wow, was? Du machst Freestyle-Rap? Ja. Also da stehe ich auf der Bühne und entweder battelt man sich. Also das heißt, das ist wie Reim, also Boxen mit Reimen so. Oder ich lasse mir Begriffe aus dem Publikum geben und Freestyle darauf. Und da war sie so, okay, what? Wieso hast du das nie erwähnt? genau. Aber was war gerade die Frage?
Ob das eine Idee war? Weil sie irgendwie so ein bisschen gesehen haben.
Ich glaube, es war viel Learning by Doing und viel Trial and Error. Weil ich habe so dann gedacht, okay, ich will irgendwie Comedy mit Kunst verbinden und habe angefangen zu schreiben und habe gedacht, boah, das ist richtig schwer. Und bin da erstmal, also ich glaube, an meiner ersten Nummer. Die ersten 5 Minuten für die Bühne habe ich locker 2, 3 Monate geschrieben, an 5 Minuten. Und dann irgendwann im Laufe der Jahre ging das halt immer schneller oder auch immer mehr, dass ich verstanden habe, ah, okay, so muss man reingehen, so macht man das Thema auf, dass Leute einen Zugang finden. So, was meinen Sie, wie oft ich auf der Bühne gestanden habe am Anfang und niemand hat gelacht? Das war so schmerzhaft. Also furchtbar, furchtbar, wie viel ich gescheitert bin. Das ist wirklich heftig. Das härtet einen definitiv ab. Und um dann eben auch zu merken, ja, ich rede selber vielleicht noch zu elitär über Kunst oder ich hole die Leute noch nicht da ab, wo sie stehen. Weil ich meine, oft bin ich am Anfang in sogenannten Mixed-Shows aufgetreten. Das heißt, du trittst mit mehreren Comedians am Abend auf. Ja. Das heißt, da redet einer über seine Ex-Freundin, dann redet der nächste über eine Kreuzfahrt oder dann was weiß ich. Und dann kam ich und die Leute sind so, what? Kunst? Boah, gib uns mal lieber die Kreuzfahrt so. Und das war sehr viel... Lernen und Training zu merken, okay, wie kriege ich die Leute auf dieses Thema, auf das sie vielleicht erstmal keinen Bock haben. Und insofern ist das eher gewachsen. Und jetzt eben mit so vielen Jahren Abstand gucke ich diese alten Texte von mir an und denke, ja, okay, was für ein Schrott. Aber dazwischen liegen eben viele Jahre sehr viel Arbeit zu lernen. Okay, wie mache ich das?
Was ist diese... Sie sind auf diesem Gebiet, Sie sind der Erste, Sie sind der Einzige, der das macht. Sie sind quasi Seiteneinsteiger, aber wie soll man das sonst werden? Sie sind ein Neuling in dem Fach gewesen. Was ist die wichtigste Lehre, die Sie verpasst gekriegt haben beim Arbeiten auf der Bühne?
Ich glaube, sich immer wieder zu hinterfragen. Also die wichtigste Lehre ist, ich bin zu schnell zufrieden mit mir. Vielleicht ist das wirklich die Lehre, weil ich gehe zu oft raus auf die Bühne und teste. Also ich rede jetzt von Bühnenmaterial, ne?
Ja.
Gehe auf die Bühne und denke, ich schreibe was Neues, sitze zu Hause und denke, okay, wow, das ist mega gut. Komm abends nach Hause und sag, nope, da sind vielleicht 2 Absätze gut und den Rest haue ich wieder raus. Also auch dieses Lernen, immer weiter dran zu arbeiten und ich glaube, also wirklich, was ich am meisten gelernt habe und was mir am meisten Spaß macht, ist diese Alltagsbeispiele finden. Ist so dieses, wo stehen die Leute? Und ein ganz, ganz wichtiges Learning war für mich, nichts vorauszusetzen. Nicht von oben herabzukommen. Also zum Beispiel, Sie hatten das gerade auch schon angesprochen am Anfang, dieses Pissoir, da hat ein Künstler, Marcel Duchamp, hat ein Pissoir 1917 zu einer Ausstellung eingereicht als Kunstwerk. Können wir gleich noch drüber reden. Auf jeden Fall, das ist, wenn du
wirklich ein solches Ding. Einfach ein solches Ding.
Genau. Also er wollte provozieren. Er wollte provozieren. Er wollte die Frage stellen, zu sagen, okay, was ist Kunst? Mhm. So, und er hat einfach Kunst komplett neu definiert. Er hat gesagt, okay, ihr könnt jetzt Kunst aus Marmor machen, ihr könnt aus Bronze machen, aus Farben. Alles cool, habt ihr über Jahrhunderte gemacht, kein Problem. Oder wir nehmen jedes Material, was möglich ist, und machen daraus Kunst. Mhm. So,
oder jeden Gegenstand.
Genau. Genau, alles. Ja. Und das hat, also ich meine so Andy Warhol, die gesamte Pop-Art, das wäre alles nicht denkbar ohne dieses Pissoir. Das war halt ein Gedankenexperiment und das war ein Tritt ins Gesicht, gar keine Frage. Wenn du Kunstgeschichte studiert hast, dann ist es, alle kennen das so, das ist so völlig, das ist wirklich so, der du kannst das Ding eigentlich nicht mehr sehen, weil es so oft beschrieben wurde, weil das halt so ein radikaler Gedanke war.
Ja.
So, und dann stand ich auf der Bühne mal vor 500 Leuten und habe einfach mal gefragt, kurz mal ins Publikum, wer kennt Marcel Duchamp und dieses Pissoir? 500 Leute, zwei Hände gehen hoch. Da weißt du, wo du stehst. Nämlich in einem Elfenbeinturm, von dem niemand Ahnung hat. Mhm. Und das darf man nie vergessen, dass die Leute von Kunst erstmal keine Ahnung haben. Das einzige Kunstwerk, was alle kennen, ist die Mona Lisa. Und dann hört es vielleicht noch der Schrei von Edvard Munch. Auch da hat vielleicht nicht alle diese fließenden Uhren von Dalí. Und was dann?
Und die Engel von Raphael.
Bitte?
Die Engel von Raphael, sage ich als Dresdner. Die sind ja auch sehr viel auf allem Möglichen drauf, wo die her sind.
Dass die zu einem großen, viel größeren Bild gehören.
Ja, ja.
Genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Demut, sich immer wieder klar zu machen, ich muss die Leute abholen, ich darf sie nicht verlieren.
Mhm. Und was hat sie trotz dieser Erfahrung, wie sie beschrieben haben, dass sie da raus sind und dann waren wenig Leute da oder die haben nicht gelacht, obwohl sie gedacht haben, sie alles sowas von cool, was ich hier mache. Was hat sie dranbleiben lassen und daran glauben lassen, eben, das ist gut, ich will das weitermachen. Man muss ja auch von irgendwas die Miete bezahlen, um es mal ganz banal zu sagen.
Ja, das ist richtig. Also, da hatte ich schon einige Jahre wirklich auch starke Selbstzweifel, gar keine Frage. So, ich glaube, weil ich dafür halt meinen Job aufgegeben habe. Ne? Ich hatte eine feste Stelle in einem Museum. Ich habe wirklich was geopfert für die Bühne. Also das war die maximale Sicherheit, die ich hätte haben können mit Kunstgeschichte als Studium. Das hatte ich als Job. Das war mir auch immer klar. Und das war auch ein gutes Museum, in dem ich war. So, und ich wusste, ich habe echt was aufgegeben. Ich gebe jetzt hier nicht auf halber Strecke auf. So, weil mir immer klar war, dieses boah, von der Bühne leben können, das war mein großer Traum. Und da habe ich gedacht, ey, ich kündige jetzt meinen Job hierfür. Ich sag nicht nach 2 Jahren, oh, ja, nee, da haben die Leute mal jetzt 5-mal nicht gelacht, da höre ich jetzt auf. So, das hätte ich mir nie verziehen. Weil mir immer klar war, ich habe den Job gekündigt und Bühne gemacht, weil ich wusste, ich würde es mein Leben lang bereuen, wenn ich es jetzt nicht mache. Und da war aufgeben jetzt erstmal keine Option. Wobei man auch ehrlich sein muss, also in Corona, das war dann irgendwann ein bisschen doll, aber da war mir auch klar, das sind hier äußere Umstände. Genau.
Ja. Das hat nichts mit mir zu tun.
Ja, genau.
Und als
Sie
damals Ihren Job im Museum gekündigt haben, hat da die Leute den Kopf geschüttelt?
Also zumindest nicht in mein Gesicht.
Kollegen?
Ich glaube, die wussten das schon, dass ich halt eben viel auf der Bühne stehe. Ich weiß, also es hat mir niemand ins Gesicht gesagt, so hast du noch alle Latten am Zaun. Ich kann mir vorstellen, dass manche sich das vielleicht so ein bisschen dachten, okay, boah, mutig, muss ich im Nachhinein auch.
In 1,5 Jahren steht er wieder vor der Tür.
Genau, genau. Ich dachte, ja, easy, den sehen wir gleich wieder. Vor allem habe ich damals gekündigt, da hatte ich noch keine Agentur. Und das finde ich aus heutiger Sicht besonders mutig, dass du niemanden hast, der dir den Rücken stärkt, der dir auch den Rücken frei hält, der auch sagt, ey, wir glauben an dich, alles gut, wir haben hier eine Vision und wir investieren jetzt über mehrere Jahre und nicht so mal kurzfristig. Das finde ich aus heutiger Sicht immer noch mutig dann, dieses Kündigen, aber die waren einfach alle echt auch richtig nett im Museum und hatten Verständnis dafür.
Ja. Ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, wie Sie damals die Führung gemacht haben. Sie haben ja ganz viele Führungen gemacht, wenn ich mir das richtig vorstelle. Und dann stelle ich mir so vor, wenn der so ist, wie er jetzt hier ist und so erzählt und auf der anderen Seite die ältere Oberstudienrätin.
Ich war der perfekte Schwiegersohn.
Ah, sie waren einfach süß. Okay, gut. Knuffig.
Ja.
Knuffig.
Ja, ich habe einfach charmant gegrinst. Und ich fand das immer interessant. Also
was für ein Trick.
Ja, wenn ich so Schulklassen geführt habe oder wenn ich so irgendwelche Banker geführt habe, theoretisch war das inhaltlich die gleiche Führung. Aber man macht das halt mit so einem anderen Habitus, auch wieder so ein herrliches Wort. Also mit so einer anderen Körpersprache, so einer anderen, dann nehme ich dann auch, benutze andere Wörter und gebe mich halt anders, erzähle aber genau das Gleiche und sehe die gleiche Ratlosigkeit, ob das jetzt ein deutscher Bankvorstand ist oder ein aufmüpfiger Elftklässler. Wenn du da vor bestimmten Kunstwerken stehst, da haben die gleiche Ratlosigkeit im Gesicht. Nur der Schüler traut sich vielleicht eher noch rauszuhauen, hä, was für ein Scheiß. Während man als Erwachsener denkt, das darf ich nicht sagen. Genau, aber ich fand das irgendwie spannend, in so verschiedene Rollen zu schlüpfen. Wobei ich dann ehrlich gesagt die 4 Jahre, die ich dann so richtig fest am Museum gearbeitet habe, saß ich normal im Büro und habe in der Kunstpädagogik quasi hinter den Kulissen gearbeitet. Ich habe während des Studiums viele Führungen gegeben. Und da muss ich aber auch sagen, auch da hat es mir immer am meisten Spaß gemacht, die Anekdoten zu erzählen. Ne? Also da gab es immer so ein paar Werke, da kommt man an einer Führung dran vorbei, da denkt man sich, das ist so ein Stichwortgeber, da weiß ich, da kann ich jetzt eine schöne Anekdote erzählen.
Ja, aber die Konfrontation mit der älteren Studienrätin, ja. Liebe ältere Studienrätinnen, wenn Sie das hören, verzeihen Sie mir, dass ich Sie jetzt hier als Beispiel nehme, die gab es nie, dass der eine gesagt hat, so mit so einer Miene.
So, das geht gar nicht.
Herr Schwertfeger.
Nö, nicht, dass ich es erinnere. Man hat immer mal so ein paar dabei, die so, sag ich mal, gefühlt die ganze Zeit die Ellenbogen, also so die Arme so überkreuz haben und jetzt vielleicht nicht Fan sind. Aber ich glaube, die meisten haben auch Lust auf Entertainment. Die meisten wollen mitgerissen werden. Tief im Herzen glaube ich, dass viele gar keinen Bock auf dieses professorale Gelaber haben, weil sie sich selber langweilen. Also sorry, aber bei mir in der Uni, ne, da standen dann die Professorinnen und Professoren vorne und haben ihre Forschung ernsthaft vorgelesen. Das waren so verschachtelte Sätze. Ich bin da regelmäßig eingeschlafen, weil man dem schlicht und ergreifend nicht folgen kann. Ich merke das ja, wenn ich für die Bühne schreibe, da schreibe ich super kurze Sätze. Pro Satz maximal ein Komma, damit es keine verschachtelten Sätze werden. Tack, tack, tack. Wir reden ja auch in relativ kurzen Sätzen eigentlich. Zumindest wenn ich will, dass sie mich verstehen. Und das musste ich halt auch voll lernen. Und eigentlich glaube ich, haben wir alle Lust auf Entertainment. Sonst hätte, keine Ahnung, das Dschungelcamp nicht so hohe Quoten im Fernsehen, wenn wir nicht eigentlich alle tief im Herzen Lust auf Entertainment
hätten. Da ist aber noch mehr beim Dschungelcamp,
glaube ich. Das ist richtig. Aber man kann über diese ganzen Sender sagen, was man will. Was sie verstanden haben, ist, den Inhalt spannend zu verpacken. Ob man das jetzt cool findet, völlig ganz andere Diskussion.
Sache. Ja. Und Sie verpacken ja diese schöne Serie, ich sehe was du nicht siehst, und das ist Kunst, in der ARD Audiothek ja auch sehr schön. Da sind Gäste zu Gast, mit denen gehen Sie da ins Museum. Es ist einfach sehr, sehr schön, die Gäste reden, da reden die Gäste mehr als Sie. Finde ich auch einen schönen Zugang. Hier redet Jakob Schwertfeger mehr. Wir haben jetzt gerade schon von dem Pinkelbecken geredet.
Ja.
Und dass das so eine Revolution war, weil da einer wirklich so ein industrielles Pinkelbecken genommen hat, an die Wand in einer Ausstellung gehängt hat und gesagt hat, Kunst, Ende. Und sich alle darüber aufgeregt haben, 1917. Was ist Kunst?
Also ich sage immer ganz gerne, Kunst ist alles, wo ein kleines Schild daneben hängt.
Aber damals hing doch wahrscheinlich kein Schild daneben, oder doch?
Das weiß ich in dem Fall nicht. Nein, und das mir ist ja auch bewusst, dass das eine faule Antwort ist, weil das zu kurz greift. Ne? Zum Beispiel finde ich auch viel Graffiti, Street Art ist auch Kunst, aber da hängt kein kleines Schild daneben.
Nee. Und erzeugt diesen Reflex, oh, Schmiererei.
Schmiererei, genau, aber sobald es bunt und 3D ist, sagen alle, ah ja, ist doch toll. Also ist sehr interessant. Ich glaube, Kunst ist alles, wo wir Menschen uns kreativ ausdrücken. Und ich weiß, dass diese Definition unfassbar fuzzy ist, aber genau deswegen ist sie ganz gut, weil Kunst so wahnsinnig offen ist und weil es so, ich mich auch total schwer tue damit, wer sagt jetzt, was Kunst ist, ne? Wer hängt was ins Museum? Das sind einfach auch bestimmte Menschen mit Macht, die das entscheiden. Also teilweise gibt es Menschen, die kaufen von einer Künstlerin oder einem Künstler einfach, keine Ahnung, 50 bis 100 Bilder um eine Knappheit zu erzeugen, um einen Hype zu erzeugen. Und dann sagen andere, was? Wow, so viel Bilder? Dann kaufe ich das jetzt auch. Also es gibt auch einfach, Leute werden auch gemacht. Ja, das ist ja in der Musikindustrie nicht anders. Da setzt sich ein Major-Label dahinter und dann sorgen die jetzt dafür, dass Rapperin XY bekannt wird. So. Und das ist kann mit Kunst genauso passieren. Das heißt, es führen wahnsinnig viele Faktoren dazu und Kunst ist einfach spätestens dieses Pissoir, hat die Definition von Kunst so aufgebrochen, dass man nicht mehr sagen kann, alles, was in einem goldenen Rahmen hängt, ist Kunst oder sonst was, sondern Kunst ist unfassbar offen. Und ehrlich gesagt, das ist genau der Punkt, der mich so fasziniert, weil dich das so sehr überraschen kann und immer, immer wieder Kunst gegen meine Erwartungshaltung geht. Ich war jetzt in Bremen und da war so ein Sockel und da lag so ein kleines abgebranntes Streichholz drauf. Und dann dachte ich, ja Gott, okay, also Alltagsgegenstände ins Museum packen, alter Hut, mein Gott. Und dann habe ich den Text daneben gelesen und dann stand da, dieses kleine abgebrannte Streichholz ist aus Bronze. Und dann checkt man plötzlich, was? Das hat jemand so unfassbar fein bemalt, so einen läppischen, nebensächlichen, egalen Gegenstand wie ein also abgebranntes so Streichholz. Winzig, so. Ja. Winzig, kleiner als mein Daumennagel. Ja, Und dann liegt das an und dann denke ich plötzlich, wow, genial. So, wie gut dieses Kunstwerk mich ausgetrickst hat, dass ich da schon davor stand als Kunstwerk und gedacht, ja, alter Hut, mein Gott, wie langweilig. Und dann plötzlich sagt das Kunstwerk, nee, Jakob, du warst voll auf dem Holzpfad, in diesem Fall im wahrsten Sinne. Und das ist doch großartig.
Ja, vielleicht war es auch aus Holz.
Ja, genau. Und wenn es das war, dann liebe ich den Künstler, dass der mich so verarscht hat, finde ich noch viel besser.
Okay, Sie sind offenbar sehr offen, was auch solche Überraschungen betrifft. Muss man statt der Frage zu stellen, was macht irgendwas zur Kunst, die Frage stellen, wie mache ich irgendwas zur Kunst?
Ja, ich glaube, die Frage ist durch. Die Frage ist so, eigentlich muss man sagen, das meiste an Material, was man irgendwie etablieren kann, wurde jetzt alles schon gemacht. Es wurde ins Museum gekackt. Das wurde alles schon gemacht. Also, wie erkläre ich etwas zur Kunst? Ich finde, die Frage ist so ein bisschen durch. Mhm. Aber wie mache ich was zu Kunst, ist, glaube ich, auch genau, wie kriege ich die Aufmerksamkeit? Ne? Also, wie kriege ich die Leute, die entscheiden, was Kunst ist, dazu, mich überhaupt wahrzunehmen? Insofern, das ist, glaube ich, eine der wichtigen Fragen. Also auch dieses Thema Marketing. Ne? Das ist bei mir ehrlich gesagt auch so. Wie nennt man das, was ich mache? Dann haben wir uns überlegt, okay, das nennen wir Kunstcomedy. Das ist jetzt der Stempel. Und dann fragen mich Leute, wie Sie ja auch so, wie kamen Sie auf den Begriff oder wie kamen Sie darauf, Kunstcomedy zu machen und benutzen dieses Wort, als wäre das ein stehender Begriff. Ja. Dabei habe ich mir den ausgedacht. Mhm. Da muss man sagen, alles geschafft, hat genau funktioniert. Dem Ganzen eine Marke aufdrücken, die so plausibel wirkt, dass sie das als gegeben hinnehmen. Mhm. Und das ist ja auch Marketing. Und ich glaube, das ist in der Kunst ein extrem zentraler Aspekt, dass du lernst. Und deswegen sind ja solche Leute wie Van Gogh, Picasso, die haben ja dieses Image von diesem, ja, Genie und Wahnsinn, verrückter Künstler. Das haben die ja durchgespielt. Das haben die ja gecheckt und genau bedient. Und wir wollen ja auch irgendwie nicht nur ein Bild kaufen, sondern wir wollen ja eine Story kaufen. Wir wollen das, also keine Ahnung, wenn ich jetzt 1 Million oder 2 für ein Bild ausgebe, dann will ich nicht nur, dass es ein Bild ist, sondern will ich, wenn Leute mich besuchen, dass ich da ein paar geile Stories drüber erzählen kann. Sorry, aber sonst ist mir das Geld nicht wert.
Also man darf nicht schüchtern sein als Künstlerin.
Glaube ich. Boah, ich glaube, man darf schüchtern sein, aber dann brauchst du einen lauten Galeristen.
Deshalb gibt es Galeristen, klar, ja. die genau das Geschäft des Verkaufens gut verstehen. Ist die Beobachtung richtig, dass es immer mehr Kunst gibt, die man sich nicht mehr irgendwo hinstellen kann, die nicht mehr an die Wand zu hängen ist, weil sie einfach so gemacht ist, dass sie vergänglich ist. Ist das so eine Reaktion von Künstlerinnen und Künstlern auf dieses alles wird zur Kunst gemacht, dann mache ich jetzt irgendwas, was niemand sich privatisieren kann?
Sicherlich war das ein Gedanke, ja, dass man diesen Ewigkeitsanspruch von Kunst quasi bricht. Also zum Beispiel Dieter Roth hat Essen ausgestellt und schimmeln lassen. Es gibt von ihm Selbstbildnis als Löwe. Das hat er 100-fach gemacht. Das ist einfach so ein Schokoladenlöwe. Ich habe letztens wieder im Museum gesehen und da schimmelt er dann so vor sich hin. Ne?
Schokolade schimmelt?
Ja, also die kriegt dann so, die kriegt so einen,
so einen weißen
Schimmel, genau, die kriegt so einen Pelz quasi drüber. Ich habe mich mal mit einem Restaurator unterhalten, der meinte, dieser Pelz schützt es auch so ein bisschen vor dem Verfall. Klar, und es gibt auch, also ich würde nicht sagen, dass es ein Trend ist, dass das weiter zunimmt, aber es gibt es auf jeden Fall, zum Beispiel auch auf der Art Basel, das ist so die wichtigste Kunstmesse der Welt, und da gibt es oben dann noch eine Halle, die heißt Art Basel Unlimited, und da sind Werke, die einfach nicht in die normalen Galerieboxen, die da überall aufgebaut sind, passen, weil die so gigantisch sind, wo ich mir auch manchmal denke, da war ich mal vor ein paar Jahren, da war ein riesiger Nike-Schuh, und wenn ich sage riesig, dann meine ich 10 Meter lang und 3 Meter hoch, aufblasbar. So, wo ich mir denke, wer außer ein Museum kauft das? Also ich meine, sorry, aber den kannst du dir ja nicht ins Wohnzimmer stellen und sagen, ja Schatz, sorry, aber der ist jetzt da. So, deal with it. Das kann sich ja kein normaler Mensch eigentlich irgendwo hinstellen. Das heißt, es gibt auch Kunst, die allein vom Format so gigantisch ist, dass die eigentlich schon darauf ausgelegt ist, dass maximal ein Museum sich die kaufen kann. Und das finde ich übrigens auch immer wieder interessant. Da stehe ich im Museum und denke mir manchmal, krass, manche Sachen kannst du dir auch einfach nur erlauben, wenn du richtig bekannt bist. Also, ich war in Duisburg in der Küppersmühle, da hängt eine riesige, und also keine Ahnung, 8-9 Meter hoch, safe 10 Meter breit, so eine riesige, einfach nur eine große Pressspanplatte gefühlt. Von Blinky Palermo heißt der Künstler. Wo ich mir so denke, ich als Newcomer kann mich doch nicht hinstellen und sagen, so, diese 300 Quadratmeter Bild, die habe ich hier, also erstmal habe ich ein Atelier, das ich mir, wo ich das reinpacken kann. Und dann hier hängt ihr das an die Wand. Das ist meine Pressspanplatte von Jakob Schwertfeger. Da würde doch jeder mir einen Vogel zeigen. Aber ab einem gewissen Bekanntheitsgrad kann man sich ganz andere Sachen erlauben. Und den will ich auch erreichen. So, ich will viel mehr Quatsch machen. So. Aber dafür musst du erstmal eine gewisse Schallmauer durchbrochen haben. Aber das finde ich interessant. Also, dass mein Gefühl ist, so Künstlerinnen und Künstler, die richtig bekannt werden, drehen auch irgendwann einfach ab und gucken so, wie weit kann ich gehen? Offensichtlich mega weit. Ja, okay, dann mache ich das.
Weil irgendwelche reichen Menschen immer bereit sind, ganz viel Geld für irgendwas zu bezahlen.
Ja, und weil große Bilder ja auch faszinierend sind. Das muss man ja auch mal sagen.
Die bezahlen ja aber auch Geld dafür, für Dinge, die es nicht gibt, die man sich vorstellen muss.
Das ist richtig. Es wurde auch schon unsichtbare Kunst verkauft. Ja. Genau. Aber da zahle ich dann ja für die Idee. Und da zahle ich dann ja aber auch dafür, dass ich der verrückte Typ bin, der sich
das leisten kann.
Der sich es leisten kann, unsichtbare Kunst zu kaufen. Also wenn man alles besitzt, ja well, dann kaufe ich mir das. Und man darf sich auch immer, wenn sich Leute über diese Preise so lustig machen, dann darf man sich nicht, darf man nicht vergessen, das gehört für reiche Menschen zum Vermögensportfolio. Das ist genau wie eine Aktie, ein Auto, eine Rolex, irgendeine Uhr, irgendeine Yacht, das ist einfach Teil von einem diversifizierten Vermögensportfolio. Das gehört dazu. Und ehrlich gesagt, sie können doch auch einem Alien schwerer, also genauso schwer erklären, warum jetzt eine Uhr 300.000 kostet oder ein gemaltes Bild. Sorry, aber die Uhr, da kann ich noch die Zeit drauf lesen, aber ich gebe nicht 300.000 Euro aus, um die Zeit zu lesen. So, das kriege ich auch für 15 Euro. Was ich nur sagen will, Edelsteine, Gold, also den Preis, viel Spaß, das jemandem zu erklären. Oder warum ist ein Geldschein so viel wert? Also warum ist ein 500-Euro-Schein, ist ja vom Materialwert her, was ist der wert? 10 Cent, wenn es hochkommt? So, da ist ja ein Glaubenssystem hinter. Wir glauben ja an das Geld. Wir vertrauen dem Geld.
Vertrauen.
Und genauso ist es, wir vertrauen der Kunst und wir vertrauen ihrem Stellenwert. Also wenn man mal anfängt, Kunst zu kritisieren, ja, ist so teuer, dann sollte man auch mal anfangen, andere Sachen zu kritisieren, warum die was wert sind. Und dann kommt man ganz schnell an einen Punkt, wo es ziemlich komplex wird.
Und diese Marktmechanismen, mich ärgert das ja häufig mal so, dass dann, weil man ja ganz schnell auch merkt, wie dann die Leute, die viel Geld in Kunst investiert haben, die sitzen dann auch in den richtigen Gremien, bei den Kunstzeitschriften, schreiben Dinge hoch oder Dinge runter, um ihr nicht Aktien, sondern Kunstportfolio hochzuschreiben. Finde ich schon mal ein bisschen ärgerlich.
Das ist nicht nur ärgerlich, das ist höchst bedenklich. Das ist absolut richtig, ja. Ich glaube, also wenn ich Finanzmensch wäre mit richtig Kohle, würde ich voll in den Kunstmarkt gehen, weil der Kunstmarkt ist nicht so reguliert, wie es der Aktienmarkt ist. Ja, eine Art von Insiderhandel ist in der Kunst quasi möglich. Ich kann in irgendeinem Museum sitzen, in einem Gremium, krieg mit, ach, die machen die Ausstellung über den Künstler. Ah, nice. Ja, dann kaufe ich mir einfach mal 10 Bilder von dem. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der danach teurer ist, sehr, sehr hoch ist. Und sowas ist völlig gang und gäbe, ja. Auch dass Leute, dass Privatleute ihre Kunstwerke an Museen ausleihen, weil die so wertvoll sind und so teuer, das Museum kann sich die nicht leisten. Aber die Lagerung, die Versicherung, die Konservierung wird alles von Steuern am Ende bezahlt, wenn die in einem staatlichen Museum liegen. Ja, dann ziehe ich das Kunstwerk nach 10 Jahren wieder ab und dann ist es viel mehr wert. Ist eine Praxis, wo man durchaus mal ein Fragezeichen hintermachen kann. Auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, ja, die Dinger sind so teuer, dass man auch Unternehmen und Privatleuten dankbar sein muss, dass die das der Öffentlichkeit zumindest zur Verfügung stellen und nicht nur privat haben. Ne? Mhm. Aber die Verbandelungen sind gelinde gesagt sehr interessant.
Mhm. Ja. Jetzt sind wir fürchterlich ernst, jetzt trinken wir mal was. Und
Sie haben angefangen mit den ernsten Themen.
Natürlich, ist ja auch ein ernstes.
Ja, ist ja auch interessant. Die
Kunst ist doch was Ernstes, meine Güte.
Alles die Erfahrung, ja.
Kann man doch nicht lustig nehmen. Ja, eben, dann würde ich jetzt mal weitermachen mit so einer Liste von Zitaten und Redensarten.
Ah ja, Entschuldigung, ich habe sie ja völlig... Ja.
Nö, ist alles gut.
Schön, setzen Sie nochmal an, ich wollte nicht unterbrechen.
ich traue Ihnen das gut zu, dass das so ist, dass das zum Wohlfühlfaktor gehört. Ich kann das gut nachvollziehen. Ja, man könnte ganz, ganz viele davon nehmen. Ich habe jetzt nur eine kurze Liste. Kunst kommt von Können.
Ja, totaler Quatsch.
Weil?
Weil es davon ausgeht, das ist so ein bisschen, Kunst kommt von Können, sagen auch Leute, die sagen, das kann ich auch. Weil Kunst kommt von Können geht davon aus, dass Kunst nur handwerkliches Können ist, nur handwerkliche Fertigkeit. Und das geht ja wiederum davon aus, ein gutes Bild ist nur eins, was die Welt so richtig super exakt wiedergibt. Ja, dann mach ein Foto. Dann mach ein Foto. Interessiert doch niemanden. Also so dieses Kunst kommt von Können ist spätestens ab der Moderne einfach totaler Quatsch. Ja, dieses Pissoir, der kann gar nicht, also das kommt nicht von Können, sondern es kommt von der Idee. Kunst kommt eher von der Idee, Kunst kommt von Ausprobieren, mutig sein. Aber Kunst, ja, komm, in der Renaissance von mir aus, da kam Kunst noch sehr von Können. Und wir müssen nicht darüber reden, dass Da Vinci, Michelangelo, dass das alles handwerklich krasse Künstler waren. Ja, aber wir haben nicht mehr die Renaissance. Kunst kommt von Können, ist meiner Meinung nach überkommen und reduziert Kunst lediglich darauf, die Natur möglichst gut zu imitieren. Aber wenn du das willst, dann geh zu Madame Tussaud. So, dann geh zu diesen Wachsfiguren, die imitieren die Natur perfekt. Ist auch cool, alles in Ordnung. Aber ich find's interessant, wenn Kunst die Natur eben nicht mehr imitiert, sondern was Eigenes macht. So, das war mein Schlüsselmoment mit Kunst mit 15. Da stand ich vor einem Van Gogh und im Museum und habe da plötzlich gedacht, ja, langweilige Landschaft, habe plötzlich hingeguckt und dachte, nein, die Landschaft ist so wirbelig, so verrückt gemalt, das ist überhaupt nicht wie ein Foto und überhaupt nicht exakt wiedergegeben, sondern der malt da richtig viel Ausdruck rein und das bricht mit Regeln, das bricht mit den klassischen, ja, so muss man das machen, Kunst kommt von Können Regeln, sondern das ist einfach was völlig anderes und ich glaube, das ist zumindest das, was mich an Kunst immer wieder so fasziniert, ist dieses Regelbrechen, immer wieder was Neues denken. Und da muss man ehrlich sagen, scheiß auf Können. Es geht um viel mehr.
Es geht um viel mehr. Schon wieder ein bisschen in Rage geredet. Ich wollte eigentlich mitzählen, aber ich bin jetzt raus. War es das vierte oder das fünfte Mal? Ja, wahrscheinlich fünf. Nur ein toter Künstler ist ein guter Künstler.
Das stimmt, wenn es um Bildrechte geht. Es ist mega nervig, dass 70 Jahre nach dem Tod von jemandem erst die Sachen rechtefrei werden. Und das bedeutet, Bildrechte klären ist sehr nervig. Und für den Kunstmarkt stimmt das auch, denn ein abgeschlossenes Œuvre, also das Schaffen von jemandem, das ist natürlich mit dem Tod abgeschlossen. Das heißt, da kann nichts mehr Neues kommen. Da kann auch, der Künstler kann keinen Skandal mehr kreieren, der das ganze Werk in den Abgrund reißt, weil er irgendeinen Quatsch macht. Oder kann auch nicht mehr das Werk kaputt machen. Ja, Michelangelo hat zum Beispiel Teile von seinen Zeichnungen, ich habe mal irgendwo gelesen, verbrannt, weil er quasi das Frühwerk einfach nicht wollte. Ne? Und insofern stimmt das ein bisschen, dass es auch die Arbeit, glaube ich, für Museumsleute einen Ticken entspannter macht. Also bei den Ausstellungsaufbauten, wo ich dabei war, wo Künstlerinnen und Künstler noch gelebt haben, war das nicht immer entspannt. Also so Starallüren oder wo man echt bei manchen Sachen so denkt, yo, entspann dich mal. da gibt es einfach diese Probleme nicht, wenn jemand tot ist. Insofern, da ist was dran an dem Satz. Wer hat den gesagt? Oder ist es so ein allgemeines?
Das ist ein allgemeines Sprichwort, das hat niemand gesagt, aber Ich komme jetzt auf ein Zitat von Georg Baselitz, weil Sie das von den lebenden Künstlern erzählt haben. Künstler sind Leute, die etwas tun, für das sich andere Leute schämen würden.
Guter Satz.
Guter Baselitz-Satz, oder?
Ja, Baselitz hat auch viel Quatsch gesagt, aber der ist ziemlich gut. Ja.
Ja. Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
Und der Betrachterin?
Genau.
stimmt. Ist so ein bisschen, ist aber auch ein, macht man sich's auch so ein bisschen einfach mit, ne? Immer so, ja, Kunstgeschmackssache. Mhm. Ja, aber stimmt auch. Aber es gibt zum Beispiel bei abstrakter Kunst, könnte man ja immer sagen, ja, komm, ist Geschmackssache, ob ich das jetzt mag oder nicht. Aber es gibt schon Bilder, wo man merkt, da gruppieren sich die Leute im Museum regelmäßig drum. Die haben eine bestimmte Anziehungskraft. Es gibt gute und es gibt schlechte abstrakte Bilder. Es gibt Bilder, die sind gut komponiert, die irgendwie eine Spannung in sich haben, wo die Elemente auf der Leinwand spannend verteilt sind, wo mit Farbe gut gearbeitet wird. Und es gibt Werke, die sind abstrakt, die sind einfach schlecht. So, die sprechen nichts an. Also es gibt schon, Kunst ist nicht beliebig und es gibt qualitative Unterschiede. Und ich bin schon der Meinung, das gilt auf jeden Fall nicht immer, aber ich finde, man spürt bei Kunst auch manchmal, wird hier etwas verhandelt. Gibt es hier einen, gibt es, soll hier was, also hat jemand ein ernsthaftes Anliegen oder geht es hier nur um, okay, ist schön fürs Wartezimmer? Ich bin der Meinung, da gibt es schon Unterschiede, wo man aber auch an manch anderen Bildern merkt, ja, aber es gibt auch Gegenbeispiele natürlich. So, aber insofern, ja, Kunst ist Geschmackssache, aber es gibt auch einfach qualitative Unterschiede.
Das ist schon schöne Brücke. Max Ernst hat gesagt, Kunst hat mit Geschmack nichts zu tun. Kunst ist nicht da, dass man sie schmecke.
Ich würde sagen, Kunst ist nicht nur Dekoration auf jeden Fall. Mhm. Also Kunst ist viel, viel mehr als Dekoration. Sie ist eben nicht immer nur schön und gefällig. Kunst ist keine Dienstleistung. Du rufst nicht Kunst an und sagst, reparier mein Klo. Klar, es gibt das eine Kunstwerk, was das kann. Aber ansonsten.
Aber das kann ich mir nicht leisten.
Ansonsten, du gehst nicht ins Museum und mit der Anspruchshaltung, oh, das ist hier jetzt alles, das wird irgendwie einfach cozy und gemütlich und da sind nur die Sachen, die ich schön finde. Nein. Harry, also keine Ahnung, ich hab das kürzlich so gedacht, weil ich dachte so, Kunst ist so ein bisschen wie Haribo Colorado. So, da sind gute Sachen dabei, da ist aber auch richtig viel Scheiße dabei.
Das Haribo Colorado.
Kennen Sie es nicht, diesen nee. Haribo-Mix in der Tüte?
Nee, ich mag keine Gummibärchen.
Ja, aber da ist auch Lakritz dabei. Okay, schade. Ich dachte, das wäre ein super Vergleich. Schade. Dann haben Sie mir gleich gezeigt. Sehen Sie, nicht jeder Vergleich ist gut, den ich finde.
Aber ich glaube, ich bin da sehr seltsam. Haribo, wie Colorado kennen wahrscheinlich mehr Leute, als es nicht kennen.
Aber das wäre jetzt ein klassisches Beispiel, würde ich auf der Bühne testen.
Eben. Naja. Dima, hinter der Scheibe, kennst du Haribo Colorado? Kennt er auch nicht.
Okay. Sehen Sie, und den, dann wäre der für mich schon von der Liste gestrichen, dass ich sage, okay, nö, suche ich einen besseren Vergleich. Genau. Aber insofern, ich glaube, Kunst muss nicht gefallen. Und das ist das Großartige an ihr, dass sie eben nicht immer schön und gemütlich sein muss, sondern uns manchmal auch richtig wehtun kann und richtig kritisch sein kann.
Mhm. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Ich habe so viel hier noch drauf. In modernen Gemälden ist nur noch eins verständlich, die Signatur. Schriftsteller Ephraim Kishon.
Ja, aber geht es darum, dass Kunst verständlich ist? Also ich meine, das Coole ist doch, dass man Kunst nicht verstehen muss. Bei abstrakter Kunst ist doch das Tolle, dass es nicht diese eine Lösung gibt, wo man sagt, ja, und das sagt das Bild aus, sondern dass du darin was sehen kannst. Also ich meine, sonst würde ich mir eine Königserläuterung kaufen für Kunst. So hatten wir in der Schule alle diese Königserläuterung. Gruselig, weil sie so tun, als gäbe es in einem Buch eine Lesweise, eine Interpretation. Völliger Quatsch. Insofern, ja. Das, was du lesen kannst, ist die Signatur, aber verständlich ist kein Kriterium für mich.
Die Kunst ist ein Ausweg bei sexuellen Problemen. Sigmund Freud.
Oh ja Gott, also der olle Siggi hat ja auch wirklich alles auf Sex bezogen. Ne? Also ja, nee. Also ich glaube, da werden ja alle, die Kunst machen, werden untervögelt. So, also manchmal habe ich das auch, dass ich das so lese. Ich hatte, also Jackson Pollock hat eben Farbe so auf die Leinwand geschmissen und dann habe ich letztens in einem kunsthistorischen Aufsatz gelesen, ja, das sind ejakulierte Linien. Da denke ich mir auch, ja, offensichtlich untervögelter Kunsthistoriker. Aber in der Regel würde ich sonst sagen, komm, Kunst ist mehr als das.
Kunst ist mehr als das. Jetzt machen wir noch irgendwas Schönes. Irgendwas Schönes im... Ach nee, wir müssen, den Marx müssen wir auch noch machen. Kunst ist nicht ein Spiegel, den man der Wirklichkeit vorhält, sondern ein Hammer, mit dem man sie gestaltet.
Wow. Ja, guter Satz. Heißt ja so ein bisschen, wir kreieren was, ne? Also es ist nicht nur, wir geben irgendwas wieder, sondern wir kreieren was und machen daraus was Besonderes. Ein gutes Zitat. Ist so gut, dass ich dem eigentlich nichts hinzuzufügen habe.
Ich fand es auch ein gutes Zitat, deshalb habe ich gedacht, das steht in keiner Zitatesammlung. Ich habe mir jetzt gedacht, ich wälze kurz, muss mir viel Mühe machen. Nein, es gibt unendlich viele Fassungen, aber dieser Marx, den ich im Kopf habe, den fand ich nirgendwo. Ich musste extra nach Marx suchen. Mhm. Dann habe ich das gefunden. Also der ist offenbar da nicht so dabei. Und ich dachte aber beim längeren drüber nachdenken, das setzt ja so voraus, dass Kunst eine Funktion hat. Hat Kunst eine Funktion?
Naja, eigentlich ist das Coole an Kunst, dass sie sinnlos ist, ne? Mhm. Also das führt leider dazu, dass sie in der Schule nicht ernst genommen wird. Also für mich war Doppelstunde Kunst, 2 Stunden chillen, völlig klar in der Schule.
Und sie haben im Museum Mittagsschlaf gemacht.
Oh, wo haben sie das denn her? Das stimmt, aber...
Wo sie irgendwo mal erzählt.
Oh Gott, wie verplappert. Ja, das stimmt.
Jahreskarte, dunkler Raum, prima.
Ja, ich habe aber auch mal im Museum, als ich da gearbeitet habe, Mittagsschlaf gemacht. Ich dachte, jetzt habe ich mich wirklich verplappert. Naja.
Ist lange her.
Ist natürlich lange her und stimmt natürlich auch nicht. Nein, ich glaube, Kunst ist...
Aber eine schöne Geschichte.
Das Schöne ist an Kunst, dass sie sinnlos ist, dass sie erstmal keinen Zweck erfüllen muss. Alles in unserer Gesellschaft ist so effizienz- und zweckorientiert. Alles machen wir nur noch für einen Zweck. Also ich meine, mittlerweile gibt es den Begriff Workation. Das heißt Vacation, also Urlaub und Arbeit gleichzeitig. Gott, darf man nicht einfach mehr nur Urlaub machen? Also es ist so, alles muss so einem Zweck dienen. Alles muss rein effizient sein. Das bringt mir was, das ist Selbstoptimierung, bla bla bla. Und Kunst sagt einfach, nö, muss es nicht. Muss hier keinen Zweck haben. Und das ist doch erstmal eine super Ausgangsposition für eine Spielwiese. Eigentlich ist Kunst eine Spielwiese. Es ist wie Spielen. Spielen ist ja auch für Kinder eine Art Weltaneignung, sich die Welt kennenzulernen, die eigene Rolle zu finden, mit der Welt umzugehen. Und das macht Kunst eigentlich mit Erwachsenen.
Sie wirken hier auch so ein bisschen wie ein großes Kind, das gerne spielt.
Das ist schön, das freut mich. Weil ich das auch so ein bisschen manchmal empfinde. Also, dass ich auch so das Gefühl habe, oh, wie schön, mein Job ist einfach mit Sprache zu spielen. Und einfach so dieses Kreative von früher, wenn ich mit Autos gespielt habe, das mache ich jetzt nur in so ein bisschen, ich sitze halt am Schreibtisch, aber ich versuche trotzdem mir Sachen vorzustellen und dieses, ich glaube, kreativ bleiben, so das, das war mir immer voll wichtig. Insofern schön, ja.
Ja, es gibt ein Plakat von Ihnen für eines der Programme, ich weiß jetzt nicht genau für welches, da inszenieren sie sich so wie so mit so einem Stillleben, so ein barockes Dingsbums. Man merkt, dass es alles ironisiert ist, aber es ist so inszeniert und sie greifen nicht nach der angeschälten Zitrone, dem Symbol für die Vergänglichkeit des Lebens, sondern prallvolle Hand in die Weintrauben und an der anderen Hand das Weinglas. Ist das so ein bisschen zu ihr Lebensansatz los, lass uns nach der Freude greifen?
Boah, Sie sind der Erste, der das checkt. Danke dafür. Genau, das ist für mein Comedy-Programm ein Bild für die Götter.
Bild für die Götter,
genau. Und da haben wir, liebe Grüße an Marvin Ruppert, den Fotografen an dieser Stelle, da haben wir ewig an diesem Stillleben gebaut und das perfekt ausgeleuchtet, dass das aussieht wie auf so einem Altmeistergemälde. Mhm. Und dann war genau der Gedanke, ich greife so richtig respektlos voll in die Kunst rein, so voll in diese Stille reingrapschen. Und das war genau der Gedanke.
Zur Weintraube.
Bitte?
Sie grapschen ja zur Weintraube und ja, nicht zur Zitrone.
Aber wissen Sie warum? Weil die Weintrauben waren künstliche Weintrauben. Das waren so Plastikweintrauben, die nicht kaputt gehen, wenn ich so die ganze Zeit die in der Hand habe und so reinkrapsche. Also das war eine rein praktische Geschichte. Insofern schön, dass Sie es gemerkt haben. Wir haben gerade gestern das neue Plakat für mein neues Comedy-Solo-Programm, das im Herbst Premiere hat.
Wie heißt es?
Das wird Meisterwerk. Aha. Ich dachte mir, wir nehmen mal so einen richtig bescheidenen Namen fürs zweite Programm, dachte ich gleich, klar. So ein Greatest Hits. Nee, und genau, für Meisterwerk. Und da hab ich mit dem gleichen Fotografen, haben wir auch versucht, mich so zu inszenieren wie so ein Barockgemälde. Und das eben in so einen goldenen Rahmen zu packen, das hat auch mega Spaß gemacht. Und ja, ich dachte irgendwie, ich mache den Druck einfach möglichst hoch aufs zweite Programm, dass ich dachte, Meisterwerk, das... da wissen, also natürlich ist es alles irgendwie ironisch und soll das natürlich so ein bisschen... Aber ich finde, solider Größenwahn ist immer witzig. Deswegen, ja.
Solider Größenwahn. Das ist eine schöne Formulierung, finde ich. Ja. Sie sind Mitte 30, begeistern sich für Kunst schon seit 20 Jahren, haben Sie erzählt. So mit 15 ging das los. Sie gehen oft ins Museum. Irgendwo habe ich mal gehört, zweimal die Woche so, Pi mal Daumen. Ich habe jetzt, damit sich einfach rechnet, 50 mal 2 sind 100, in 20 Jahren sind 2000. Sind Sie durch mit den deutschen Museen?
Nee, also ganz so viele sind es natürlich nicht. Ne? Da sind auch mal Wochen dabei, wo ich nicht hingehe. Aber ich finde immer wieder neue Museen. Gerade war ich in Erfurt in den Museen da. In denen war ich vorher nicht. Großartig. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und dadurch, dass ich jetzt irgendwie auch viel in Museen auftrete, also sowohl mit dem Comedy-Programm als auch mit meiner Leseshow, ist es so, dass ich schon sehr, sehr viele neue Museen kennenlerne. Immer wieder. Und da freue ich mich wie ein kleines Kind. Wirklich. Also, wenn ich in meinen Tourplan gucke, dann gucke ich immer, ah, okay, dann spiele ich in Leverkusen. Okay, was ist um Leverkusen drum? Und dann war ich letztens bin aufgetreten im Lehmbruck-Museum in Duisburg. Denke, oh, Bottrop ist in der Nähe. Bottrop. So, aber in Bottrop ist ein großartiges Museum. Wusste ich nicht. Gehe ich da hin und denke, oh, das ist so, ja, keine Ahnung, als hättest du mir ein neues Bällebad aufgemacht, in das ich mich dann reinschmeißen darf. So.
Der kleine Jakob und, drin spielt.
Genau, und das, also das
bitte
ist
nicht
so,
abholen.
Auf gar keinen Fall abholen. Und insofern, ich freue mich total, wenn ich neue Museen kennenlerne. Es sind immer noch erstaunlich viele. Alle großen, würde ich sagen, habe ich jetzt fast gesehen, aber es gibt immer wieder welche, die ich nicht kenne, und da freue ich mich mega.
Ich bin diese Kurve ja auch bloß geflogen, weil ich gedacht habe, von diesem Mann muss man gute Tipps kriegen können. 3 Museen, die man sich unbedingt mal angucken sollte, wo man keine Angst haben muss, dass ich da überfordert bin und was weiß ich.
Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Richtig, richtig tolles Museum. Wenn man eh in Leipzig ist, gleich die Spinnerei noch mitnehmen. So ein Galerienviertel in Leipzig. Ich habe mich selten so willkommen gefühlt in Galerien, sonst kommt man da ja immer rein und hat immer das Gefühl, so eigentlich, gucken einen an und denken, ja gut, kannst du hier nicht leisten, verpiss dich. Ja. Sehr gutes Museum, was niemand auf dem Schirm hat, ist die Moderne Galerie in Saarbrücken. Ganz, ganz tolles Museum.
Warum? Was ist
weil das?
Toll?
Weil das so erstaunlich ist, dass Saarbrücken irgendwie so ein krasses Museum irgendwie hat. Schöner Bau, gute Sammlung, man ist da eigentlich quasi alleine. Sehr, sehr guter Kuchen auch im Café. Das fand ich toll. Und naja, also sowas wie die Pinakothek der Moderne in München ist natürlich Premium, ne? Das ist ein irres Museum. Städelmuseum in Frankfurt ist auch toll. Also diese großen Museen, Hamburger Kunsthalle, so, damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Die sind super beeindruckend. Ich mag eben auch diese Museen. Oh, ganz tolles Museum auch in Waldenbuch, das Museum Ritter. Das ist so ein bisschen von der Firmenerbin von Ritter Sport, ist bei Stuttgart. Okay. Und ich meine, Ritter Sport, so, das ist so, da ist das Geld her. Und die sammeln einfach fast ausschließlich quadratische Kunst. Und das ist so ein geiler Joke.
Insofern, gibt es da so viel?
Ja, offenbar also, meinen Sie so Kunst viel. Oder Geld? Ich glaube beides.
Ja, beim Geld hatte ich keinen Zweifel, bei quadratischer Kunst
ja,
hatte
ich... Ja, erstaunlich. Ich bin reingegangen, dachte, danach kam ich raus und dachte, ich glaube, je mehr du den Menschen beschränkst, desto kreativer wird er. Je enger du quasi, da gibt's Quadrate aus jedem Material, was man sich vorstellen kann und mit den Formaten wird rum experimentiert. Also ja, da kommt man raus und denkt sich, wow, Quadrat ist offensichtlich gar keine Beschränkung. Das ist irre.
Haben Sie einen Tipp für so diese Situation? Ich komme in ein Museum, da erschlägt mich die 1000 Jahre Kunstgeschichte oder 500 Jahre Kunstgeschichte oder 100 Jahre Kunstgeschichte eine unfassbare Fülle. Ich kann sowieso nicht alles sehen. Ich latsche da vorbei und am Ende gehe ich raus und habe gar nichts empfunden.
Ich glaube,
wie mache ich das?
Ich glaube, man sollte reingehen und nicht erwarten, dass man jetzt nur großartige Sachen sieht. Also wenn ich zum Beispiel aus dem Museum rauskomme und ich habe 2, 3 gute Bilder gesehen, dann ist das viel. Also ich meine, ich gehe ja jetzt auch nicht keine Ahnung, Leute denken, ich gehe einmal ins Museum und oh, nee, war nix, ja gut, dann gehe ich halt nicht wieder hin. Aber so ist doch beim Kino auch nicht. Man geht ja nicht ins Kino und sagt, oh, der Film war nicht gut. Ja, Kino an sich, das ist einfach nix. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung muss man runterschrauben. Und dann, ey, wenn dir was nicht gefällt, geh weiter. So, halt dich nicht mit Sachen auf, die du doof findest. Warum? Niemand zwingt dich dazu. Das für mich ist so ein bisschen Museum wie so ein Buffet. So, ich esse auch nicht, keine Ahnung, die stinkende Dorade, wenn ich da keine Lust drauf habe, sondern dann nehme ich halt die Mozzarella-Spieße. Also
oder das Fischstäbchen.
Genau, klassisches Buffet-Artikel auch natürlich. aber so, bedien dich einfach und sei offen. Und wenn dir was nicht gefällt, ja easy, dann lass es halt liegen. Muss ja nicht mögen.
Ja. Also man kann einfach durchgehen und man kann sagen, vertrau dem ersten Impuls, wenn da irgend so ein Signal kommt, wo auch immer das herkommt, dieses Signal.
Ja, mache ich bis heute.
Und dann stelle ich mich davor.
Dann stellen Sie sich davor, gerne was dazu lesen, wenn was daneben ist, weil das immer schon auch nochmal ein bisschen hilft so. Und dann erstmal einfach wirken lassen. Manchmal stehe ich wirklich 10 Minuten einfach vor einem Bild und glotze das an. Und das ist richtig schön. Und ich habe das immer versucht, mir zu bewahren, emotional an Kunst ranzugehen. Sie haben ja jetzt im Laufe des Gesprächs gemerkt, dass ich ein bisschen emotional manchmal werde. Und das so nie diesen wissenschaftlichen Kunsthistoriker-Blick mir so zu sehr anzugewöhnen, der das so nimmt wie so ein Forschungsobjekt, sondern ich gehe, glaube ich, sehr emotional an Kunst ran und bin auch, sag oft, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und wenn es mir nicht gefällt, dann frage ich mich oft, warum? Warum finde ich das jetzt doof? Warum provoziert mich das? Und dann wird es richtig interessant, weil man sich dann denkt, okay, was ist denn vielleicht Kunst für mich? Was nervt mich daran? Was mag ich nicht? Was sind denn meine Vorlieben? Und dann kommen ganz interessante Gespräche, auch wenn man mit Leuten dann da ist, zustande. Insofern, mittlerweile versuche ich schon wirklich, mich mit allem im Museum zu beschäftigen, aber müssen Leute ja gar nicht. Nimm das, was dich anspricht und von da aus kann man weitermachen.
Ich konnte mir, ehrlich gestanden, so wie sie auf der Bühne wirken, so wie sie jetzt auch hier wirken, sehr temperamentvoll, sehr schnell, ungeduldig vielleicht auch.
Voll.
Ich könnte mir schlecht vorstellen, dass sie es schaffen, vor einem Bild so lange auszuharren. Und ich meine, das muss man machen, weil sonst sieht man so manche Details einfach nicht.
Also damit liegen sie erstmal komplett richtig. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum ich in Museen gehe, weil sie mich so beruhigen. Also in Museen komme ich total runter. Also das ist für mich fast schon ein meditativer Zustand. Es gibt immer so, wenn ich alleine im Museum bin, dann gibt es so einen Punkt nach so einer halben, dreiviertel Stunde, da merke ich dann, dass da kommt dann so der Wärter, läuft so hinter mir her und dann hörst du so dieses Knarren vom Boden und dann geht so ein wohliger, warmer Schauer mir so über den Rücken und über die Arme. Und dann merke ich so, ah, ich bin angekommen. Oh, und dann fange ich so richtig an, mich zu entspannen, gehe unnatürlich langsam durch die Gegend und schlender dann auch so rum und wenn ich ein Bild toll finde, dann stehe ich 5 Minuten davor, dann kann es auch wirklich passieren, dass ich die Schönheit nicht aushalte. Dass ich merke, dass das überwältigt mich wirklich zu sehr und dann gehe ich wieder raus, gehe woanders lang, komme nach ein paar Minuten wieder, stelle mich wieder davor und so kann es sein, dass ich 4-5 Mal zu einem Bild zurückkehre und Museen verkörpern so die Ruhe, die ich mir wahrscheinlich sonst viel zu wenig gönne, aber im Museum empfinde ich sie umso intensiver dafür. Also Museen holen mich total runter.
Ja. Zur Beruhigung ins Museum.
Ja.
Jakob Schwertfeger, wozu finden Sie keinen Zugang oder schlecht?
So Jonathan Mese, den mag ich gar nicht. Das ist so ein Künstler. So, ich bin ja, sag immer, bitte seid für alles offen, gebt allem eine Chance, aber bei Jonathan Mese hört es bei mir auf. Also,
Der ist richtig berühmt?
Der ist richtig berühmt, ja. Liebe Grüße an dieser Stelle auf jeden Fall. ja, der malt immer so direkt aus der Tube und oh, ich finde dessen Sachen einfach hässlich. So, damit kann ich nichts anfangen. Finde ich einfach nicht schön. Ich glaube, mit so überintellektueller Kunst kann ich auch gar nichts anfangen. So Sachen, die so tausendfach durchdacht sind und so 12 Meter Diskurse gleichzeitig ansprechen und so, da stehe ich davor und fühle mich einfach dumm. Und das Gefühl möchte ich nicht haben und deswegen setze ich mich damit dann nicht auseinander.
Aber ist das nicht genau ein Punkt, dass ganz viele Menschen diese ganzen Codes, die in alten Bildern stecken, in abstrakter Kunst, ist das nicht so? Da kann man leichter emotionalen Zugang finden. Aber in alten Bildern stecken ja unendlich viele Codes, die abgeschälte Zitrone, die Weintraube und was weiß ich, was da alles bedeutet. Der Apostel Dingsbums hat das in der Hand und der andere hat das in der Hand und deshalb ist es das und das bedeutet so. Der Löwe Dings im... Wenn ich das alles nicht entschlüsseln kann, stehe ich doch davor und denke, ja, schön, nackte Weiber, ja, danke.
Ja, geht mir auch viel so. Also ich war gerade in Siegen im Museum, da war so ein Rubens-Experte, Peter Paul Rubens, bekannter Barockmaler. Und nackte dann Weiber. Hat der genau nackte Frauen wirklich rauf und runter gemalt. Und der hat dann auch nochmal so ein Bild so richtig entschlüsselt und mir das alles so erklärt. Und da habe ich davor gestanden, war auch so, wow, okay, ich habe ja gar keine Ahnung gehabt, was in diesem Bild alles drinsteckt. Das ist so. Das ist für die Leute damals, die konnten das sofort entschlüsseln. Also da muss man ja auch sagen, da gab es noch nicht so viele Bücher und Bezugsrahmen, wie es das heute gibt. Ja, heute gibt es ja irgendwie, was weiß ich, wie viele Memes, auf die man sich beziehen kann und sonst was. Und die Leute haben das damals gecheckt, aber wir leben halt nicht mehr vor 400 Jahren so. Und wir haben das halt einfach nicht mehr parat. Und insofern, ja, das muss man sich dann drauflesen. Und das ist auch so, manchmal ist so Kunst, die spricht mich gar nicht an. Aber dann lese ich was darüber und dann habe ich plötzlich einen Zugang. Also das ist nicht immer nur übers rein Visuelle, sondern manchmal auch übers Wissen so. Gibt's auch.
Wie oft passiert Ihnen das?
Dass das übers Wissen geht? Selten. Ganz ehrlich, selten. Aber manchmal gibt's so Aha-Momente. Da braucht man nur einen ganz kurzen Text. Das war mal ein Video, das habe ich in Frankfurt gesehen, im Museum für moderne Kunst. Das war so ein, und ich weiß den Künstler nicht mehr, ich recherchiere den die ganze Zeit. Und zwar ist, ich habe denen auch eine Mail geschrieben, die haben nicht geantwortet. So, naja, auf jeden Fall war das ein Video, da waren einfach nur Falten. So, das war ein Rücken, war einfach nur ein Rücken und irgendwie ein Jackett oder so. So, und da hat man so die Falten tanzen sehen. Und dazu lief klassische Musik. Und ich glaube, dann stand da im Text, das ist der Rücken von einem Dirigenten. Und plötzlich denkst du so, ach, wie krass. Das ist die gesamte Dynamik eines Orchesters. Das ist wie so Schallwellen, die sich nur in diesen 20 Quadratzentimetern auf dem Rücken plötzlich widerspiegeln.
Das ist eine coole Idee.
Wo, Wahnsinn, da muss der Künstler, quasi hat das Orchester, diesen riesigen Raum, diese zig Instrumente zusammengefasst nur auf diesem Rücken, in diesem Ausschnitt und da steckte irgendwie alles drin. Und da braucht es quasi nur diese Mini-Info, das ist der Dirigent und schon macht es komplett Klick. Und insofern kann das schon mit Infos, dass so ein kleiner Funken einem da so einen riesen Eye-Opener bereitet. Und das finde ich ein gutes Beispiel, das war irre. Und bitte antwortet mir auf meine Mail jetzt endlich.
Welches Museum ist es?
Museum für moderne Kunst.
Alles klar. Okay. Frankfurt hier.
Ja.
MMK.
Ja.
Gehen Sie doch mal vorbei. Ja. Im Social Media, dieses Stichwort ist vorhin auch schon mal gefallen, eher so mit so einer negativen Konnotation von Ihnen. Ich habe da gedacht, das müssen wir unbedingt bereden, weil ich das als ganz positiv wahrnehme und denke, der hat auch, da was Neues erfunden. Sie machen da kurze Clips für Instagram, für TikTok. In dem stellen Sie vor irgendein Kunstwerk und erzählen was dazu. Also wirklich so, ich sehe was du nicht siehst und das ist Kunst wie das Buch. Machen Sie das einfach da auch. Das ist so schön anzusehen. Es ist ganz kurz. Es ist visuell überhaupt nicht aufregend. Es geht schnell. Man kann es auch weiterklicken, aber man hat auch immer Lust, noch das nächste weiter anzugucken. Das klingt, für mich wirkt das so wie, das macht der super gern.
Das stimmt auch. Ich mache das, Entschuldigung, wenn das falsch rüberkam. Ich mache das sehr gerne und dieses Video drehen, das macht mir Spaß. Nur Social Media als Ganzes ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Ja. Und das Problem ist gar nicht das Produzieren. Das Produzieren macht mir Spaß, das Konsumieren tut mir auf Dauer nicht gut, weil ich mich andauernd mit anderen vergleiche und das ist, glaube ich, einfach insofern, das ist anstrengend an meinem Job, Social Media und dieses, auch das Gefühl haben, immer senden zu müssen, so, da brauchte ich lange, um ein gesundes Verhältnis dazu zu haben, auch einfach zu denken, ja, ich poste jetzt nicht immer und ich gucke vor allen Dingen, dass es mir gut geht Und Social Media ist einfach sehr viel unbezahlte Arbeit. So, das ist so. Aber dieses Video drehen, da nehme ich mir ja irgendwie Meisterwerke und versuche, die mit einem Fun Fact zugänglich zu machen oder sag mal meine Meinung über irgendeine aktuelle Auktion oder stelle Künstlerinnen vor, die vielleicht nicht so viele kennen und so. Und das, da macht mir die Recherche auch einfach Spaß, weil ich voll viel lerne. Und das vor der Kamera stehen macht mir Spaß, aber nicht jeden Tag. Also als wir hier am Studio ankamen, haben sie zu mir gleich gesagt, sind sie mit dem Rad gekommen? Und ich meinte so, nee, ich hatte Kopfhörer auf.
Weil
ich
Delle im Kopf hatte.
Genau, weil ich so eine Delle in den Haaren hatte.
Es
gibt einfach Tage, also so heute zum Beispiel, weiß ich nicht, da habe ich scheinbar eine Delle im Haar und da hätte ich jetzt nicht so Bock vor der Kamera zu stehen. Oder das, man muss immer so eine gewisse Energie auch mitbringen. Und die habe ich jetzt nicht immer jeden Tag. Wenn ich jeden Tag vor der Kamera stehen wollen würde, würde ich, glaube ich, Streamer werden. So, und das will ich nicht. Und Social Media ist so ein bisschen wie so eine Raupe nimmersatt. Also man haut ein Video raus, ja, ich mache das auf TikTok, Instagram, YouTube. Und ich sitze da lange dran und dann performt das innerhalb von 24 Stunden oder halt nicht. Und dann sagt die Plattform im Prinzip, ja, dann wirf doch morgen mir gleich wieder mal ein Video hin. Also so diese Unersättlichkeit von Social Media, das ist es, was anstrengend ist. Dass so dieses, es ist nie genug. Und da bin ich immer noch dabei, einen Umgang damit zu finden, innerlich auch zu sagen, ja, ich muss das jetzt nicht jeden Tag bedienen, wenngleich es theoretisch das Beste wäre, ich täte es. Und
dann freuen sich die Algorithmen, dann rutschen sie nach oben. Aber sie haben ja schon relativ viele Follower. Gerade für Nischenthema Kunst ist das ja schon erheblich.
Ja.
Damit muss man doch bei der Größenordnung auch schon Geld verdienen können.
Ja, ich verdiene dann Geld mit Kooperationen mit Museen. Also da für die mache ich viele Videos. Damit verdiene ich Geld und natürlich eine Sichtbarkeit. Ne? Ich verkaufe mehr Tickets dadurch, Leute werden auf mich aufmerksam, du bindest Leute an dich, dass die sagen, okay, also ich mache zum Beispiel immer in meinen Stories auf Instagram, bereite ich auch immer Museumsbesuche auf, dass ich die immer lustig kommentiere und irgendwie kurze Kommentare zu der Kunst mache.
Ich mag es sehr,
Das macht mir total Spaß, das macht mir richtig Spaß. Und insofern glaube ich, das zahlt sich irgendwie auf Dauer komplett aus, klar, aber es wäre gelogen zu sagen, Social Media ist nur Spaß. Social Media ist auch wirklich, wirklich viel Arbeit, sehr anstrengend. Und man hat, ich glaube, und das ist eben der Unterschied, wenn ich auf der Bühne stehe, dann kriege ich sofortige Feedback. So, und diese Energie im Raum. Und die hast du bei Social Media nicht. Nee. Da stehe ich alleine vor der Kamera, schicke es raus und so. Aber insofern nein. Guckt alle die Videos, die sind gut.
Die sind doch wirklich gut. Ich finde die auch richtig schön. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass irgendeine Firma für, was weiß ich, auf sie zukommt und sagt, Jakob, wenn du dieses T-Shirt anziehst, dann kriegst du 5.000 Euro von mir.
Nee, das will ich auch nie machen. Aber ich habe einmal eine Kooperation gemacht und das war, weil ich immer gemeint habe, ich mache keine Werbung. Und dann ich bin riesen Fan von den 3 Fragezeichen von dieser Hörspielserie.
Ja.
Und dann haben die mir geschrieben und meinen, ey, willst du Werbung für uns machen? Ich war so, ich zahle euch Geld im Zweifel dafür. So, was? Ja, natürlich, sofort. Und das habe ich gemacht. Und das war natürlich so ein, das war einfach ein verrückter Fantraum so, dass die auf mich zukamen. Und dann habe ich, glaube ich, deren eines Cover von der einen Folge habe ich kunsthistorisch analysiert. Das hat Spaß gemacht.
Ja. Und tragen dabei so 3 Fragezeichen Socken.
Bitte?
Und tragen dabei 3 Fragezeichen Socken.
Ich habe viele 3 Fragezeichen. Egal, wir fangen damit gar nicht erst an. Ich habe allen Merch. Gerade bevor ich hier ins Studio kam, habe ich einen schwarzen Tee aus meiner 3 Fragezeichen Tasse getrunken.
3 Fragezeichen. Kann man mit Kunst so Reichweite schaffen wie mit Mode oder Sex?
Nö. Also klar, wenn ich Videos über nackte Menschen oder über Sex machen, dann performen die tatsächlich ziemlich gut. Ich glaube aber, weil es nicht immer so sofort so easy ist, sondern weil ich ein paar mehr Sätze dazu verlieren muss. Und Sex sells, gar keine Frage. Beauty ist so, okay, finde ich schön, zack, like. Kunst ist manchmal ein bisschen erklärungsbedürftig. Insofern, also wenn es so wäre, dann wären die Museen ja proppenvoll. Sind sie leider nicht immer. Und insofern, ich versuche, Kunst so sexy zu machen wie Sex.
Ja, ich versuche Kunst so sexy zu machen wie Sex.
Das ist ein wahnsinnig schlechter Vergleich.
Aber ein schöner Satz, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass das funktioniert, ist ja auch völlig egal. Sie haben von den Museen und den Kooperationen mit Museen erzählt. Welches Museum sollte man anfragen? Welches würde Sie reizen?
Boah, die Pinakothek fände ich toll. Berliner Museen. Ich will mal mit Berliner Museen zusammenarbeiten. Die wollen irgendwie nicht. Das fände ich cool.
Die genügen sich so selbst.
Dresden wäre toll. Dresden hat ja auch großartige Museen. Leipzig auch. Boah, also ehrlich gesagt, ich bin da sehr, sehr offen.
Liebe Museumsdirektorinnen und Museumsdirektoren, fragt Jakob Schwertfeger und ihr kriegt Reichweite in Social Media. Macht's nicht selber. Das wird dann meistens, naja.
Ganz genau. Lasst es mich machen. Hallo.
Er macht es nicht zum Selbstzweck. Genau. Das ist ja auch was Schönes. Sie sind mal, ich suche ein Zitat hier, das fand ich so schön. Aber ich finde es jetzt nicht mehr. Doch, hier ist es. Sie sind mal Knallkopf-Komiker-Kunstliebhaber genannt worden. In einer Überschrift in einer Zeitung. Da dachte ich, schön, schöne Alliteration. Dreimal mit K vorne. Im Knallkopf-Komiker-Kunstliebhaber, fühlen Sie sich richtig beschrieben?
Ich weiß nicht, also das ist auf jeden Fall so eine krasse Ü50-Überschrift.
Inwiefern von dem, der geschrieben hat oder
ja,
der geschrieben
oder
hat?
Oder Kopf. Bin ich ein Knallkopf? Also würde
weil,
ich
weil niemand benutzen. Mehr Knallkopf sagt heutzutage.
Ja, genau.
Ah, okay.
Genau. Das ist so Knorker-Knallkopf, könnte man so sagen.
Wie würden Sie sagen?
Cool.
Cool.
Cooler Knallkopf. Ah, es klingt einfach.
Krasser Knallkopf.
Trifft es doch ganz gut. Also, ich finde es immer schön, wenn jemand Kunstliebhaber sagt, weil offensichtlich dann klar geworden ist auf der Bühne, dass ich Kunst. Dass es wirklich meine große Leidenschaft ist. Und es freut mich, wenn sich das überträgt. Komiker, ja, ist mein Beruf. Knallkopf ist auch eigentlich auch cool, weil es irgendwie zeigt, okay, der Typ hat keine Standardgedanken. Oder ist irgendwie hat leicht einen an der Schacke. Ist ja auch cool. Also das ist ja das. Also ich sitze da ja auch manchmal zu Hause, schreib Sachen, denk so, what? Wo kam das denn jetzt her? Also, da habe ich auch manchmal so Gedanken, die mir so in den Kopf schießen, über die ich dann selber so ein bisschen erstaunt bin und denke, okay, also ich glaube, ich habe jetzt vielleicht nicht den absoluten Durchschnittskopf. So, und dann ist Knallkopf doch eigentlich ganz, nehme ich gerne.
Genau. Heute mit einem Bogen in der Frisur auf dem Knallkopf.
Habe ich die immer noch?
Kleines bisschen.
Gott sei Dank ist das
hier
nur Audio.
Das ist doch auch wieder, was ist eine Geschichte? Hätte sein können, dass Sie gesagt haben, ich muss das jetzt machen, dass der gleichen Aufhänger hat und mich irgendwas Rätselhaftes fragt, weil oder er nicht loskommt von dem Gedanken, was ist da an dessen Kopf?
Ja. Ihre Haare sitzen im Zopf perfekt.
Danke. Gerne. Ich muss auf die Uhr gucken. Wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Deshalb, wie immer die Standardfrage, welche Frage haben Sie vermisst?
Möchten Sie noch irgendwas bewerben?
Möchten Sie noch irgendetwas bewerben?
Ja, mein Buch.
Das ist das Buch. Genau. Das haben wir ja aber schon mehrfach erwähnt, den Namen. Ich sehe was du nicht siehst und das ist Kunst.
Danke.
Und ich kann es nur empfehlen.
Danke.
Es macht ganz viel Spaß. Und ich fand es auch schön als Hörbuch.
Das stimmt. Das habe ich selber eingesprochen. Und kommt zu meinen
Shows. Man merkt, dass Sie Lust drauf haben.
So, bitte?
Und man merkt, dass Sie Lust drauf haben.
Das ist schön. Das war das erste Mal ein Hörbuch einlesen für mich. Das war sehr aufregend.
Es war total schön, das zu hören.
Nee, aber ehrlich gesagt habe ich keine Frage jetzt vermisst.
Schön, dann ist ja auch gut. Dann reiche ich jetzt noch mein liebstes Kunstzitat nach, was vorhin irgendwie nicht dazu passte. Kunst ist die höchste Form von Hoffnung.
Oh, wow.
Ist es nicht großartig, denke ich immer.
Ja. Das ist ziemlich gut, ja. Boah, das wäre so ein perfektes Zitat für mich, um von der Bühne zu gehen. Und so ein zu hinterlassen.
Ja. Aber Sie wollen ja den Lacher hinterlassen.
Nee, mein Bühnenprogramm ende ich ziemlich emotional. Weil ich das spannend finde. Weil ich spannend finde, wenn du als Comedian mit einem Gänsehautmoment von der Bühne gehst und nicht mit dem stärksten Lacher. Sonst sagt man immer, fang an mit dem zweitstärksten Lacher und ende mit dem stärksten. Und ich hatte keinen Bock auf diese Regel. Und ich ende ein bisschen pathetisch. Und das macht mir Spaß, weil es, glaube ich, überraschend ist.
nicht weiter spoilern.
Nein, den Rest muss man live sehen.
Gut, dann letzte Frage. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie mal alles über Kunst wissen wollten, dass das mal so ein Ansatz war. Das haben Sie jetzt hier nicht erzählt, aber haben Sie irgendwo schon mal erzählt. Und ich dachte, wie ist denn der Stand? Wann ist die Mission erfüllt?
Ich würde sagen, ich bin so bei 15%. Also den Ansatz hatte ich, als ich mit 18 dann Kunstgeschichte studiert habe, dachte ich, okay, jetzt will ich alles über Kunst wissen. Je mehr man dann darüber weiß, merkt man ja, wie viel man nicht weiß. Und ich war in dem tiefsten Tal des Nichtwissens und gehe jetzt so langsam, weiß ich immer mehr, aber es wird mir klar, ich werde es nie schaffen können, aber es ist schön, immer mehr über Kunst zu wissen.
Ja. Und diese Mission ist natürlich eine Frage, die woanders hingehört. Sie haben vorhin erzählt, warum Sie das tun. Wann ist, meinen Sie, dass die Mission erfüllt ist? Wenn alle Menschen immer nur noch ins Museum wollen.
Genau, genau. Nee, ich glaube, so mein Ziel ist es, irgendwann so 300 bis 500er Hallen zu spielen. Das würde ich sehr, sehr gerne irgendwann schaffen. Das auf so einer Bühnenebene und auf der anderen, ey, dieser Kunsthunger, ich werde den, glaube ich, nie gestillt bekommen. Und es wird nie genug sein. Also ich habe das Buch geschrieben und dachte so, boah, ich habe ein Buch geschrieben, jetzt kann ich sterben. So, ich habe mein Erbe auf dieser Welt hinterlassen. Nope. Da habe ich sofort gemerkt, nö, ich habe Bock aufs Nächste. Und so wird das immer sein. Ich bin gierig wie Sau und das weiß ich und das ist ja auch okay.
Ja, spürt man auch, wenn man ihnen zuhört. Jakob Schwertfeger, Kunstkomedian im MDR Sachsen Sonntagsbrunch-Podcast für die ARD Audiothek. Da finden Sie immer montags auch unseren aufgefallenen Kulturpodcast. Viel zu hören.
Ja.
Und jetzt steht hier noch, und ich weiß nicht warum, Bügeln. Warum steht Bügeln auf der Liste?
Weil es mich so beruhigt.
Bügeln beruhigt Sie?
Ja, total. Ich habe Bügeln mal verglichen mit Vermeer, diese Kunst von Vermeer, Jan Vermeer.
Hätte ich mir dazu schreiben sollen.
Genau. Ich nehme an, dass Sie das daher haben. Und dass irgendwer mich mal gefragt hat, warum magst du Vermeer? Und dann meinte ich, ja, weil es mich halt runterholt. Und ich glaube, das, was mich momentan am meisten beruhigt, ist Bügeln. So, ich habe vor einem Dreivierteljahr habe ich angefangen zu bügeln. Und vorher habe ich das immer zur Wäscherei gebracht. Und bügeln, Killer, richtig geil, macht mega Bock.
Mit hier diesem Dampfding?
Oder? Ja, klar. Und ich nehme immer für unsere Pflanzen diese Sprühflasche und die mache ich immer damit es so richtig feucht ist und dann gehe ich so drüber, damit es noch mehr dampft. Das finde ich irgendwie, genau, das finde ich schön. Dann höre ich dabei einen Podcast und habe eine gute Zeit.
Und Hemden sind auch okay?
Ja, ich bin wahnsinnig langsam. Also ich bügel absurd langsam. Ich brauche so 10 Minuten für ein Hemd. Ein Freund von mir schafft es in einer Minute, das ist Wahnsinn.
Nee, das aber ist nicht schön. Dann, das macht er nicht richtig.
Und erstaunlicherweise doch. Er hat es mir auch schon 2-mal gezeigt, ich krieg's nicht hin. Ja.
Und jetzt ist unsere Zeit um. Wir sind 1,5 Stunden und es war so spannend. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank Ihnen. Es hat total Spaß gemacht.
Mir auch. War eine tolle Begegnung. Gehen Sie hin, es ist einfach schön. Der Mann macht Freude. Und jetzt sind wir fertig. Vielen Dank.
Spannend, krass.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.